Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey Jan, hallo.
Hey, hallo. Hey. Hallo, oh, direkt Begeisterung.
Vollkontakt.
Einen wunderschönen Sonntag. Heute ist Sonntag, der 23. November 2014. Das ist sanft und sorgfältig.
Ist
und
es
wir
schon.
Sind direkt mega gut drauf. Ja,
der 23. Drauf schon. Mann, das Jahr rast ja an einem vorbei. Man weiß gar nicht. Ich würde so gerne in diesem rauschenden Zug, der uns irgendwie durch das Leben treibt, einfach mal auf die Bremse treten gerade, Jan.
Ja, einfach mal Pause drücken und einfach mal alles ein bisschen Abstand nehmen. Mann, ey, ist das krass. Ich weiß noch, als wär's gestern, da war 1996.
Ja, das weiß ich auch noch. Da bin ich noch mit Army-Hose und abgeschnittenen, also Socken und so alten Turnschuhen durch die Straßen gelaufen, hab einen Discman am Gürtel gehabt und hab Musik gehört. Das ist, als wenn es gestern gewesen wäre. Und bin so alleine durch die Straßen gelaufen. Es war Sommer 96. Ich war, jede Pore meines Körpers hatte nach Sex verlangt und hat also sehr viel eingefordert, hat nichts bekommen. Es war ein Bombensommer gewesen damals.
Ja, ich weiß noch, 96, ich bin zu Fuß gelaufen zum Schulzentrum an der Lärchenstraße. Jede Pore meines Körpers hat sich gefragt, was eigentlich Sex ist, weil ich noch ein bisschen jünger war als du. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, während meine ganzen frühreifen Klassenkameraden schon Petting gemacht haben und Frauen betört haben, habe ich den Lego-Technik-Kran aufgebaut und habe trotzdem eine Erektion bekommen. Das war 96 für mich.
Da sieht man, wie leicht man erregbar damals war. Man fand doch alles, ja wirklich. Also wirklich.
Pneumatik.
Man ist vorbeigelaufen, selbst damals hier bei den Tagesschausprecherinnen und so, ne, wurde man doch...
Bei Dagmar Berghoff wurde man geil.
Wurde
das
man nervös.
Ich würde sagen, man wurde nervös. Du könntest mir Judith Rakers heute, könntest du mir nackt mit Sushi auf dem Bauch ins Bett legen, wer würde nichts passieren.
Ich würde sagen, einfach, Judith, das, kannst du bitte aufstehen, raus aus meinem Bett, Judith.
Und wenn, ich schlafe nur mit dir, wenn der Teleprompter läuft. Ansonsten geht da nämlich gar nichts.
Super Songtitel, raus aus meinem Bett, Judith Rakers.
Ja, sehr guter Song. Muss auch der Song zugeschrieben werden. Ja. Herzlich willkommen bei Sanft und Sorgfältig. Wir sind heute ein bisschen knörderig. Ich bin gerade aufgestanden. Ich bin gerade aus der Dusche hier ins Studio reingefallen. Ich habe eine Studiodusche mir einrichten lassen, weil ich stinke oft bei Radiosendungen. Und deswegen habe ich mir gedacht, Studiodusche ist vielleicht nicht.
Ja, wir haben übrigens, letzte Woche habe ich gepostet auf meiner Facebook-Seite einen kleinen Ausschnitt, wie wir die Sendung zusammen in dem Fritzelkeller moderiert haben von unserer Produktionsfirma, die diese Radiosendung herstellt. Schade, dass ich diese Woche keine Aufnahmemöglichkeiten habe, weil ich bin noch tiefer in den Keller gerutscht.
Du hast das Handy weggenommen.
Die haben mir erstmal das Handy weggenommen, weil die haben sich geschämt dafür. Und jetzt bin ich in einem Raum, es gibt hier nichts, es gibt keinen E-Mail-Empfang, also kein Telefonempfang. Hier könnte ich jetzt echt verhungern, wenn die mich hier nicht rausholen. Das ist ein kleiner weißer Raum, auch unterirdisch, mit Gitterstäben vor einem Fenster, wo ich direkt auf eine alte Waschmaschine gucke, die sie extra vor das Fenster gestellt haben, damit ich keinen schönen Ausblick habe.
Und in der Waschmaschine wohnt eine Rattenfamilie. Also zwei Ratten leben noch und die anderen...
Ja, und die lachen mich aus. Die Ratten sitzen im Kühlschrank und lachen mich aus, dass ich hier drin eine Radiosendung moderieren muss. Apropos kein schöner Ausblick. Du, bald steht 2015 an und wenn das Jahr so anfängt nächstes Jahr, wie das hier endet, ne, dann sehe ich schwarz fürs nächste Jahr. Also es muss sich einiges ändern, Jan.
Ach. Ja, wir widmen uns in dieser Sendung einem Thema, was uns beide sehr berührt. Es geht in dieser Woche um übernatürliche Fähigkeiten. Weil Olli und ich festgestellt haben, dass wir eventuell hellseherische Fähigkeiten haben, dass wir vielleicht ein kleines bisschen zaubern können. Weißt du, was mir zum Beispiel passiert öfter auf der Autobahn?
Ja.
Da fahre ich hinter so einem klötterigen Twingo her, so im toten Winkel und guck die Person, die rechts vor mir auf der Mittelspur so kriecht, guck die an von hinten, weil ich denke, so, ich hasse die so sehr, weil die da so rumknüttelt. Und ich guck die ganz lange an und irgendwann, obwohl es unmöglich ist, dass mich die Person sieht, dreht sie sich zu mir um und unsere Blicke treffen uns. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit einer Art Achtersinn quasi in der Lage bin, Leute dazu zu provozieren, durch irgendein Gefühl, was sie dann bekommen, die wissen, dass ich sie angucke. Auch wenn ich zum Beispiel hinter jemandem herlaufe in der Fußgängerzone und ihm ganz lange auf den Hinterkopf gucke, dann dreht er sich irgendwann um, weil er das Gefühl hat, meine Blicke treffen den.
Ja, das
so.
ist
eine meiner übernatürlichen Fähigkeiten. Ich habe noch viele andere.
Ich auch.
Die möchte ich gerne mit dir besprechen in dieser Sendung, Olli.
Ich kann zum Beispiel auf der Toilette sitzen und gleichzeitig Gewicht verlieren und welches zu mir nehmen. Also frühstücken und also Morgentoilette und Frühstück gleichzeitig, ohne dass es Gewichtsveränderungen gibt. Verstehst du? Ja.
Du isst beim Scheißen, kann man sagen.
Ja, wenn ich morgens Radio moderieren muss oder wenn ich einen Job habe, was bleibt mir anderes übrig, Jan? Was bleibt einem anderes übrig?
Wenn das Jugendamt erfährt, dann kriegst du alles weggenommen, was deins ist. Dann musst du das Sofa abgeben, weil du nicht mal das Sorgerecht für das Sofa behalten dürftest.
Nee, aber
das ist ja das asozial, was ich jemals gehört. Was isst du denn dann auf dem Klo? Isst du richtig so Naja, so ein kleines oder richtig Brötchen?
Ich gehe in die Küche morgens, dann mache ich mir die Frühstücksplatte, Häppchen, alles Mögliche.
Zum Tablett.
Und dann gehe ich mit dem Tablett auf.
Auf Toilette. Da haben wir ein bisschen Brötchen raus gerade eben.
Nee, ich bin immer noch verschleimt. Oh, Entschuldigung, Kern. Sag mal, ab wann geht man eigentlich zum Schleimi vom Ghostbusters, ne? Ab wann geht man eigentlich zum Arzt, wenn die Bronchien, also wenn das nicht weggeht mit dem.
Ich habe mir auch was, so einen Hustenstiller geholt vom Apotheker und habe dann gelogen, dass der Husten bei mir jetzt erst drei Tage anhält, weil der hat mich schon mit so einem ganz komischen Blick gefragt, wie lange haben Sie das denn schon? Und ich habe gelogen, ach, 3 Tage. Aber dabei wissen die Hörer dieser Sendung, dieser Husten, der sich durch unsere Sendung zieht, hat mittlerweile ein eigenes Management. Den haben wir seit 3 Monaten.
Ja, meiner hat auch meine eigene Promo-Agentur und alles. Also tatsächlich, ich habe meine jetzt seit 3 Wochen oder 2 Wochen und ich weiß genau, ich könnte jetzt zum Arzt gehen, dann würde mir wieder ein Antibiotika verschreiben. Und das ist ja immer
der mehr macht. So im Mund.
Ja, hast du eigentlich schon mal deinen Schleim untersuchen lassen?
Nö, ich mache das selber mit dem Mikroskop. Ich habe so ein Kindermikroskop. Und dann gucke ich ab und zu selber mal drunter und einfach mal schauen, was da so drin ist.
Und dann kannst du dann herausfinden, was das genau, was hast du da bis jetzt herausgefunden?
Nee, ich huste das auf so ein kleines Glasplättchen und gucke ich da drunter und es ist einfach grünlich, schimmert und es sind ganz schöne, sind geometrische Formen, die dann da sich zusammen zu diesem Schleim ergeben.
Das ist ja auch schon fast übernatürlich, ne?
Ja, auf eine Art schon. Der leuchtet übrigens im Dunkeln bei mir. Also wenn man das im Dunkeln sind.
Phosphorschleim.
Man sieht immer sehr gut den Weg zum Badezimmer. Da sind immer so überall so schleimige Brocken, wie früher im Bunker, wenn das Licht ausgefallen ist.
Tja, das ist wieder die große Sendung für die ganze Familie am Sonntagnachmittag, wenn sie gerade bei Kaffee und Kuchen sitzen. Ich weiß, sie lieben es gerade. Das sind die Themen, die man hören will, wenn man um 16:05
Schleim und Scheiße.
Ja, genau. Frühstücken beim Scheißen und Leuchtspuren mit Schleim in seiner Wohnung aus. So, widmen wir uns mal ein paar schöneren Themen. Jan, du klingst ein bisschen so, als wenn du die letzten Tage gefeiert hast. So ein bisschen auch durchgerockt.
Ja, ich habe ein bisschen Party gemacht. Ich habe gestern Abend einen Artikel in der Welt gelesen. Und zwar über Flair und seine Posse.
Da haben wir auch gelesen.
Ein Journalist von der Welt hat eine Glosse geschrieben über Flair und seine. Ich habe die Glosse nicht mal gelesen.
Ich habe sie gelesen.
Und war die gut? So mittel.
Nee, die war so mittelgut, aber das ist Frederik Schwilden, der die geschrieben hat. Der schreibt für die Welt und für Rolling Stone. Der hat mich auch schon mal interviewt. Ein junger, aufstrebender Journalist, der vielleicht die ganze Sache, also vielleicht unbedacht geschrieben hat. Und Flair hat halt, die Geschichte ist halt die, dass Flair, der Rapper, der übrigens über den keiner mehr reden würde, wenn er nicht ab und zu krasse Sachen machen würde, aber nie einen guten Song rausbringt. Aber der macht halt so Sachen wie sein polizeiliches Führungszeugnis zu zeigen auf Facebook. Und darüber hat sich dann der Journalist ausgelassen und hat dann gesehen, dass der verurteilt ist und immer noch auf Bewährung ist, worauf Flair sehr stolz ist, wegen Nötigung oder wegen Bedrohung, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Auf alle Fälle hat er dann herausgefunden, dass Flair im Monat 1200 Euro nur verdient, weil so hat ihn die Polizei eingeschätzt, jetzt muss er 48 Wochen Tagessätze a 40 Euro am Tag zahlen. Mit anderen Worten hat man ausgerechnet, er verdient 1200 Euro und ist als Rapper gar nicht mehr so gut bestückt, weil er rappt ja nur darüber, dass er dicke Wagen fährt, Kohle und so weiter und so fort. Und jetzt hat Flair das gesehen, was in der Welt stand und hat die Adresse des Journalisten veröffentlicht und dann kamen tatsächlich Leute, haben bei ihm geklingelt, standen vor der Tür und haben ihn bedroht. Das ist, glaube ich, die ganze Geschichte. Hast du das?
Ja, wir haben vor allem dann bei Twitter und bei Facebook quasi Fotos von, also seine Adresse gepostet und Fotos von seiner Haustür und sowas. Und das ist ja so, also...
Ja, das ist scheiße.
Es ist schon scheiße. Also es ist, nee, ist nicht Rufmord.
Bedrohung ist das, meine ich. Und aber andererseits muss man sich auch nicht wundern, wenn man sich mit Leuten anlegt, die halt zum größten Teil darüber rappen, dass sie halt krass drauf sind und so, dann müssen sie ja irgendwann auch da. Man bietet denen ja die Möglichkeit damit nur, dass sie krass drauf sein können, indem man denen offiziell sagt, dass das alles dumm ist. Und
ich habe übrigens letztens rausgefunden, wie die das machen, dass sie so immer so tun, als wären sie die Mega-Checker. Ja. Weißt du eigentlich, dass weil ich das nie in Anspruch genommen habe, aber dass die Mietwagenindustrie zum Großteil, also es quasi
aus Gangster-Rappern besteht.
Nein, die Mietwagenfirmen würden längst Pleite anmelden, wenn nicht irgendwie Gangster-Rapper sich andauern für 500 Euro am Wochenende mit so einem SLK irgendwie dabei Sixt mieten oder so. Das machen die wirklich. Die mieten sich dann so dicke Autos für ein Wochenende und fahren dann durch die Einkaufsstraßen und zeigen, dass sie dicke Autos haben.
Und in der Woche wieder mit dem Fahrrad zum Arbeitsamt. Aber Das ist halt Lifestyle. So, wir müssen ein bisschen Musik machen. Vielleicht hören wir jetzt mal ein bisschen was.
Endlich mal.
Ein Old-Tune, einen alten Rap-Song aus den 90er Jahren. Wie wär's mal mit De La Soul, Me, Myself and I? Einfach mal jetzt gespielt.
Warum nicht? Hier ist Me, Myself and I. Du, mir hat übrigens gerade, ganz kurz noch, über Facebook, die Sängerin von Magic Affair, Go Where You Want, But Don't Forget the Omen, geschrieben, dass sie gerne mit mir ein Feature machen möchte. Ich muss mal gucken, was ich daraus mache.
Ja, überlege ich mir was. Vielleicht schreibe ich dir einen Song.
Das wäre eine tolle Idee. So. Gleich geht's weiter.
Bis gleich. Hey, hier ist Sonntag, hier ist Sanft und Sorgfältig. Hier ist Olli Schulz und ganz weit weg sitzt an der anderen Seite der Leitung Janni Böhmermann. Hallo Jan.
Hallo Olli, ich bin's, der Janni. Du, wir haben einen Termin heute Abend, ne? Wir sind heute Abend verabredet, wir gehen gemeinsam auf ein Konzert.
Stimmt.
Kann man ruhig mal sagen. Heute Abend ist Morrissey in Berlin. Und wir gehen gemeinsam dahin.
Wir gehen heute zusammen.
Hand in Hand. Was ziehst du denn an? Ich bin schon ganz aufgeregt. Was ziehst du denn an eigentlich?
Ich ziehe ein schwarzes Sakko an. Aber die Ärmel hochgekrempelt vom Sakko.
Hä?
Da habe ich die Haare so ein bisschen länger wachsen lassen, hinten. So, da habe ich mir ein Produkt in die Haare gemacht auch, damit das ein bisschen
wet. Produkt in den Haaren.
Ja, ich habe ein Produkt in den Haaren, damit es ein bisschen wet-mäßig aussieht. Und leichte Leinenschuhe. Und weil es ist immer heiß, das wird ausverkauft sein heute Abend, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, garantiert. Columbia Halle. Ich war letztes Mal auch in der Columbia Halle, als Morrissey in Berlin war, und es war so geht so. Mhm. War eher so ein runtergeradertes Konzert. Der auf derselben Tour war in Bremen und in Düsseldorf habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Da war es dreimal besser. Ich bin mal gespannt, weil der Krebs treibt ihn erst nochmal auf die Bühne. Ist so ein bisschen wie Howard Carpendale. Nochmal so quasi eine Tour, die unter dem Zeichen einer tödlichen Krankheit steht. Ist jetzt so zynisch. Aber es klingt so zynisch. Nee, aber das machen einfach viele Musiker, wenn es nicht mehr so richtig läuft.
Ja, aber bei Morrissey weiß ich nicht. Man weiß gar nicht, wie schlimm die Krankheit ist. Er selber ist da, glaube ich, jetzt auch nicht groß mit hausieren gegangen. Und er sieht gerade ganz gut aus und so. Er sieht aus wie immer. Und ich muss mal was erzählen, Jan. Ja, für die es nicht wissen, Morrissey, Sänger der Smiths gewesen, Smith, wie auch immer man das aussprechen möchte, gibt's ja die verschiedensten Englisch-Fetischisten. Und
Smith sagen sie auch gerne.
Und
Smiths.
Auf alle Fälle, habe ich 92 das erste Mal für Morrissey gearbeitet, in der großen Freiheit, da hat er gespielt. Und ich dachte mir, was ist das denn für ein Arschloch und was für eine scheiß Mocke. Ich fand das mit 19 noch nicht richtig gut. Ich habe das erst später schätzen gelernt, erst mit Mitte 20. Und habe da das erste Mal mit 19 Morrissey gesehen und habe das ganze Konzert mit dem Rücken zum Konzert, weil ich an einem Bühnengraben stehen musste, mir angehört und dachte, hoffentlich ist das bald vorbei, weil ich damals intellektuell und geistig noch nicht auf der Höhe war, zu begreifen, dass der Typ einfach wahnsinnig gut ist und was für wahnsinnige Texte der schreibt. Tja, für manche Sachen braucht man einfach ein bisschen länger im Leben.
Das ist übrigens genauso wie mit dieser Sendung. Das muss einfach so ein bisschen, bis die Leute schnallen, was hier für absolut hirnverbrannte Vollidioten sitzen. Dauert einfach manchmal 2-3 Jahre. Bis dahin denken sie, mega geil, was die da jeden Sonntag für krasse Sachen abfeiern. Und erst wenn man ein bisschen älter und reifer wird, fängt man an, es scheiße zu finden. Also quasi wie bei uns eigentlich, nur andersrum. Ich war übrigens in der Markthalle in Hamburg, habe ich ja, glaube ich, schon letzte Woche erzählt, bei diesen komischen Awards. Die fanden in der Markthalle statt. Und du kennst ja
welche
auch
das komplette Awards Personal waren das
der Markthalle.
Welche Awards
waren das? Die Lead Awards waren das. Das war der deutsche Comedy-Preis für die Printbranche.
Ja.
Du kennst ja auch die komplette Crew von der Markthalle in Hamburg. Die hat sich also, glaube ich, seit 35 Jahren nicht geändert.
Die hat sich nicht geändert. Das sind Spitzenleute da, ganz ehrlich. Die Markthalle, da habe ich früher selber gearbeitet, die haben so einen festen Stamm an Leuten. Eigentlich sind es eigentlich nur zwei. Chris und Louis heißen die beiden. Sind zwei Amis, die irgendwie vor 30 Jahren mal in Hamburg gestrandet sind. Und die machen den ganzen Aufbau da. Und die sind immer da. Und wenn die irgendwann nicht mehr in der Markthalle sind, dann ist die Markthalle tot, meiner Meinung nach.
Und welcher ist der Weiße, welcher ist der Schwarze?
Louis ist der Schwarze und Chris ist der Weiße.
Genau, ich habe mit Chris stand die ganze Zeit an der Bühne am Rand, quasi vor dem Eingang da in den Backstage-Bereich. Ja. Und ich habe mich bestimmt eine halbe Stunde lang mit Chris unterhalten, weil die Veranstaltung sich so ein bisschen zog. Mhm. Und da habe ich immer gelabert mit ihm am Rand. Und der sagt, er hat angefangen, das erste Konzert, was er gemacht hat, war 1991 Nirvana. Das ist unglaublich. Also, du hast da einen Typen, eine Stagehand stehen, der wirklich alles schon gemacht hat.
Ne? Aber jetzt erzähle ich mal ganz kurz was, Jan, dazu. 1991 war ich bei genau diesem Konzert von Nirvana in der Markthalle. Und 1200 Leute passen in die Markthalle, wenn man den Laden wirklich frei, wenn man die reinstopft. Und bei Nirvana waren 1600 da drin. Und das war einfach so voll. Es war völlig überfüllt. Das war das eine der ersten Konzerte, die ich in der Markthalle gesehen habe. Das nochmal kurz gesagt, dass ich Nirvana nochmal live gesehen habe. Ist auch so, jetzt, ich weiß, so angebermäßig klingt das. Aber wie lange das schon ist, ne? Das ist jetzt 91, 2001. Das ist ja echt, das ist 23 Jahre her, ne? Oder so?
Ja, ja. Wahnsinn. Ja, der kann auf jeden Fall Geschichten erzählen. Super. Also der hat alles schon kommen und gehen gesehen. Ganz toll. Hoffentlich, ich glaube, der macht das noch, bis er 80 ist. Das ist auch
ich
egal.
Ich hoffe, dass die das dann noch machen. Ich hoffe, dass das, ja. Das ist jetzt, guck mal, jetzt haben wir die Markthalle in Hamburg, da habe ich legendäre Konzerte gesehen. Haben wir die mal gelobt. Wir müssen uns heute auch ein bisschen bei Enjoy mal ein bisschen anbiedern. Da gibt es nämlich momentan viele Leute, die hin und her gerissen sind. Ob die wirklich, also ob das wirklich gut ist, was wir hier machen. Wir haben unsere Enjoy-Hörer noch nicht alle überzeugt, Jan. Da gibt's, hat mir jemand einen Link geschickt, wo ganz viele Leute auch schreiben, dass wir zwei völlig hirnverbrannte Spuckspastis sind, die überhaupt nicht ins Radio gehören.
Wirklich wahr? Ja. Das ist einfach so, man muss sich davon verabschieden, Olli. Das weißt du doch auch, dass man von allen gemocht wird.
Ich möchte aber gerne mal.
Nicht.
Meinst du, es gibt irgendwann einen Tag, wo wir mal von allen gemocht werden?
Nee, es gibt immer einen, der es scheiße findet. Das ist immer.
Oh, mir hat einer geschrieben, ich habe ja letzte Woche gelästert über Ray Garvey. Das habe ich natürlich in meiner Funktion als Musikfan gemacht. Ich weiß, dass viele Leute den gut finden. Und da hat mir einer geschrieben, Olli Schulz, Ray Garvey hat mehr Geld, als du in jedem deinem Leben verdienen wirst. Und dann dachte ich auch, dann ist er natürlich besser als ich. Das ist natürlich ein mega Argument, ne? Das beste Argument ist, wenn Leute einen damit irgendwie kriegen wollen, dass sie sagen, der hat so viel Geld, wie du nie in deinem Leben haben wirst. Das ist das letzte Totschlagargument. Und dann sieht man aber auch, wie die so denken halt. Da geht's alles nur noch Geld. Und es gibt von Sophie Hunger, kennst du die eigentlich, Sophie Hunger?
Ja, natürlich.
Die hatte so einen tollen, das Lied heißt Das Neue. Und da hat die so diese tolle Textzeile, reich ist das neue schlau. Und so ist das ja wirklich für ein paar Leute, ne? Die denken dann, wenn man reich ist, ist man wahnsinnig schlau, weil man Geld hat.
Gegenbeweis, die Geissens einmal die Woche bei RTL 2, da sieht man, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Ich habe alte Fotos gesehen von den Geissens, das waren ja mal zwei so richtig ganz konventionelle Assis, bevor sich das ganze Gesicht haben leisten können. Und jetzt sind die einfach quasi konventionelle Assis mit aufgepimptem Gesicht und einer Yacht in Monaco. Aber letztlich immer noch die Hauptschüler von 1973 aus Köln. Also das ist das Schöne an den Geissens, ist, dass die eigentlich immer sich selbst treu geblieben sind, wie die Onkels. Die haben es eigentlich richtig gemacht.
Die Onkels oder die Geissens? Beide, ne?
Also beide haben es richtig gemacht.
Beide haben es richtig gemacht.
Obwohl die Onkels hätten es besser gemacht, wenn sie so ein kleines bisschen, die haben ja nur so zwei...
Wenn der Sänger im Straßenverkehr ein bisschen aufgepasst hätte, hätten sie es noch deutlich besser gemacht.
Besser gewesen, ja, genau.
Das wäre deutlich besser
gewesen. Olli, das Thema heute ist übernatürliche Fähigkeiten.
Ja.
Einfach, weil wir erst überlegt haben, besprechen wir heute Weihnachten.
Habe ich abgelehnt.
Aber wir sind nicht so die Religionsfreaks und Weihnachten ist für uns ehrlich gesagt nur ein munteres Geschenke austauschen bei gemütlicher frittierter Gans. Das hat ja eigentlich mit Religion nicht mehr viel zu tun, was Weihnachten jetzt für uns noch ist.
Sag mal, übernatürliche Fähigkeiten oder auch übernatürliche, ist dir schon mal irgendwas in deinem Leben passiert, wo du dachtest, das kann jetzt nicht mit rechten Dingen zugehen?
Ja, ganz oft zum Beispiel, dass ich Dinge denke,
ja.
Irgendwelche Worte oder irgendwelche Dinge, die einem so einfallen, ganz spontan, die man noch nie vorher gedacht hat. Ich weiß noch genau, dass ich zum Beispiel mal morgens aufgewacht bin und irgendwie in meinen Kopf das Wort Alabaster Einzug gefunden hat. Und tatsächlich nur wenige Sekunden später, nachdem ich das gedacht habe, trat jemand aus meinem privaten Umfeld mit dem Wort Alabaster an mich heran. Also einfach... Weißt du, dass das Wort, obwohl ich das gerade zum ersten Mal in meinem Leben gedacht habe, in meinem Kopf war, und auf einmal steht jemand mir gegenüber, der das im Rahmen einer ausgesprochenen Konversation mir quasi ins Ohr reinbringt. Und das ist echt spooky. Das ist echt unheimlich, wenn man etwas denkt, was in dem Moment oder wenige Sekunden danach zum Beispiel im Radio läuft. Man denkt ein Wort und auf einmal sagt der Moderator das Wort, was man gerade gedacht hat. Und das ist ein total abseitiges Wort. Komischerweise habe ich das immer mit Stoff, ich weiß gar nicht warum.
Ich habe das mal ab und zu mit Leuten, genauso ähnlich. Ich denke an jemanden, den ich lange nicht gedacht habe und 5 Minuten später ruft er an. Hast du das auch schon mal gehabt? Ja klar,
das ist mir auch schon mal passiert, genau. Ja, meine Oma behauptet ja steif und fest, dass die das immer merkt, wenn jemand stirbt. Dass sie dann aus ihrem Freundeskreis, das ist ja dann irgendwann, wenn man so alt ist, dann kommen die Einschläge nicht nur näher, sondern dann steht man quasi in so einem Trümmerfeld aus Einschlägen, weil einfach um einen herum so ein Meteoritenhagel runtergeht, so ab 80. Und die sagt dann immer, wenn jemand stirbt, dann in der Nacht wacht sie manchmal auf und am nächsten Morgen klingelt das Telefon und sagt dann irgendwie, Mensch, die Sophie ist gestorben letzte Nacht. Und das sagt meine Oma immer, und ich glaube ihr das auch.
Ich glaube das irgendwie auch. Und meine Uroma hat mir erzählt, dass nach beiden Weltkriegen zum Beispiel, das ist auch sehr interessant, bei der Geburtenrate, die danach, also die Kinder, die direkt nach dem Krieg geboren wurden, dass deutlich mehr Söhne als Töchter geboren werden. Obwohl es dann normalerweise so ist, dass mehr Frauen geboren werden, immer nach einer Geburtenrate. Aber nach beiden Weltkriegen, also immer nach Kriegen generell, in Kriegsgebieten, sollen mehr Söhne geboren werden, weil so viele Männer sterben. Und das ist doch auch irgendwie, also es ist wohl auch wirklich wissenschaftlich erwiesen. Wie kommt das? Wie macht die Natur das? Wie spürt die das? Glaubst du an sowas?
Ist es vielleicht sogar, ist das vielleicht sogar ein Zeichen dafür, dass wir letztlich, dass es sowas gibt, wie eine übergeordnete
Macht?
Vielleicht sowas wie jemanden, der dann mit so einem großen weißen Bart im Himmel sitzt und alles lenkt.
Ja, das glaube ich halt auch, also nicht. Ich glaube, das ist ein Mechanismus.
Das glaube ich halt auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, schon mal in der Sendung erzählt, diese dunkle Materie, ne? Ich habe irgendwie so eine krasse, wieder bei Servus TV, so eine krasse Dokumentation gesehen, dass irgendwie nur 4% der dessen, was quasi im Weltraum und überhaupt im Universum, in den unendlichen Weiten des Universums vorhanden ist, nur 4% dessen können wir überhaupt sehen und mit unseren begrenzten menschlichen Mitteln wahrnehmen. Der Rest ist einfach völlig unbekannt, aber trotzdem da. Weil die haben versucht, das Universum zu simulieren und haben dann quasi alles das, was sie so an bekannter Materie kennen, eingegeben in so einen Megacomputer und haben dann mal rausbekommen, als sie auf Enter gedrückt haben, dann würde das Universum komplett anders aussehen. Und da haben sie einfach 96% Phantom X unbekannte Materie eingegeben, die nicht wahrnehmbar und nicht messbar ist. Und dann auf einmal sah das Universum so aus, wie wir es kennen, mit Planeten und so und mit Milchstraßen und Universen und so. Galaxien, das war das Wort, was fehlte.
Ja.
Und dass wir quasi, ich glaube, 40% der Masse, die im Universum ist, ist für uns nicht wahrnehmbar. Also es gibt quasi etwas, was da ist, aber nicht sichtbar. Und dass die anderen restlichen 45% sind irgendwie dunkle Energie oder sowas. Also ganz strange, dass selbst in der Physik,
da kann, ich wo man kann, alles du, ich beweisen kann ja nicht muss, mehr folgen. Ich rufe mal kurz Harald Lesch an, der kann mir das vielleicht ein bisschen einfacher erklären alles.
Nein, aber das ist doch krass. Weißt du, du kannst mit Mikroskop durch das Universum fliegen und du wirst nur 4% der Materie sehen. Alles andere kannst du gar nicht mit den menschlichen, wir können ja auch einen Teil des Lichts sehen.
Ja.
Weil Fledermäuse können ja ganz andere Sachen wahrnehmen und so. Also wir sind so begrenzt durch unsere biologische Reduziertheit, sind wir gar nicht in der Lage, alles
zu erfassen. Jan, wir sind aber auch begrenzt mit unserem Sprachrhythmus hier, weil wir müssen schon wieder Pause machen. Wir müssen Musik machen.
Wow.
Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Willkommen zurück bei Sanft und sorgfältig. Heute die große übernatürliche Sendung.
Hier sind Scully und Mulder. Scully Schulz und Mulder Böhmermann.
Sag mal, Freitag ist die deutsche Variante rausgekommen von Live Aid. Do They Know It's Christmas Time? Hast du es schon gehört?
Song. Geiler Song, finde ich super. Ich frage mich, warum du da nicht mitgemacht hast.
Ich wurde nicht wirklich gefragt.
Du willst wohl, dass die in Afrika alle an Ebola sterben, oder?
Ich bin ein stiller Spender. Ich spende.
Ja, ja.
Ich bin ein stiller Spender. Ich möchte damit nicht in die Öffentlichkeit gehen. Man, also irgendjemand hat geschrieben, durch diese neue Version wird Ebola irgendwie so ein bisschen entzaubert. Also man merkt, dass man weiß jetzt nicht genau, was schlimmer ist, die Variante oder also so bissige Kommentare.
Wir haben es letzte Woche schon gesagt. Irgendwann ist es soweit, dass Afrika Bob Geldof helfen möchte. Es ist gekippt. Man kann offiziell sagen, also wir haben es letzte Woche schon geahnt und auch das, was ich so gelesen habe die Woche über in den Medien, es ist gekippt. Band Aid ist offiziell ein gekipptes Projekt. Break-Even ist erreicht. Jetzt geht es nur noch bergab.
Das ist der Jump.
Ist leider uncool.
Es heißt der Jump the Shark-Moment.
Jump the Geldof-Moment. Das ist leider, also diesen Fussel Geldof, ich weiß ja nicht genau. Wir haben letzte Woche schon festgestellt, er hat
Bob
nur
Geldof,
zwei Hits gemacht.
Ja, Bob Geldof hat aber auch, muss man auch sagen, eine Scheißzeit gehabt. Also das
privat meinst du?
Privat eine Scheißzeit gehabt. Trotzdem,
so.
Trotzdem ist das vielleicht ein bisschen unüberlegt gewesen, so kurzfristig Campino anzurufen und ihm zu sagen, komm, du musst das Ding jetzt machen. Der arme Campino, ich glaube ja, Bob Geldof ist so beschwörerisch. Der labert so lange auf dich ein, dass du irgendwann sagst, okay, ich mach das. Der wird dich auch dazu überreden, dass du einen Werbespot für Rewe machst oder so. Der wird das hinkriegen. Weißt du?
Meinst du?
Wenn der dich anruft, der kann so lange auf dich einreden wahrscheinlich. Guck mal, wenn ich dich anrufen würde und würde sagen, hier, du musst mit mir Willkommen bei Carmen Nebel moderieren, weil Carmen Nebel ist krank. Das würdest du doch nicht machen wollen, ne?
Ich würde es auf jeden Fall machen. Ich habe kein Problem. Absolut, ich würde es sofort machen. Du weißt ja, alles, was im Fernsehen, wo der Fußboden glänzt, da bin ich sofort dabei. Weißt du, was der Programmdirektor des zweiten deutschen Fernsehens über mich gesagt hat? Das möchte ich mal ganz kurz vorlesen.
Oh, das möchte ich auch gerne hören. Das möchte ich gerne hören.
In einem Interview. Das ist nicht, dass mich das irgendwie, doch, es berührt mich, natürlich berührt mich das. Das ist ja Quatsch, das jetzt zu leugnen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was meint er denn damit? Ich habe mit ihm, muss ich mal ganz ehrlich sagen, noch nie gesprochen. Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mit dem Programmdirektor des ZDF sprechen dürfen.
Wie heißt der denn
nochmal? Sitzt er in seinem Norbert Himmler, heißt der vom ZDF. Und ist offensichtlich ein ganz lustiger Typ. Ich passe mal auf das Interview, folgendes. Er redet über die Zukunft des ZDF.
Ja.
Und er schreibt, zur Fiction kommen wir gleich noch, ist die Frage. Bleiben wir noch kurz in der Unterhaltung. Herr Böhmermann darf ja jetzt auch im Hauptprogramm ran, weil er zu dumm ist für RTL. Dann, jetzt kommt die Antwort des Programmdirektors. Erstmal in Klammern lacht. Ja, der Herr Böhmermann. Wenn er ein Shiny-Floor-Format um 20.15 Uhr bekäme, würde er wahrscheinlich die ganze Sendezeit über nur auf dem Boden knien und sein Spiegelbild im Boden betrachten. Deswegen fangen wir mit dem Neo-Magazin am Freitagabend nach Aspekte erstmal an den Programmrändern an, um ihn ans ZDF-Publikum und das ZDF-Publikum an ihn zu gewöhnen. Da fühlt er sich wohl und darf auch all das tun, was er ja wirklich gut macht.
Aber weißt du was, das finde ich irgendwie ganz gut.
Das ist, ja, ist eigentlich ganz cool, ne? Muss man schon sagen. Und allein die Vorstellung,
Du bist ja auch, sind wir ja auch halbwegs selbstreferenziell manchmal. Und das mit dem Spiegelbild meint er, glaube ich, gar nicht boshaft so. Ne? Aber der meint halt,
dass du. Aber du weißt genau, wenn das über dich jemand schreiben würde, dann würdest du genau das gleiche denken wie ich. Weil, weißt du, weil diese, also natürlich ist man extrem eitel, aber das bedeutet ja also quasi die Selbstgefangenheit beim Anblick seines eigenen Spiegelbilds. Aber ich glaube, er meint das ganz anders. Ich glaube, diese Deepness hat er da gar nicht in der Aussage gehabt. Ich glaube, er meinte einfach nur, dass der Boden so schön glänzt, dass ich mich fassen kann, dass man sich drin spiegeln kann.
Also, dass du noch nicht für diese Welt bereit bist, für diese Hochglanzwelt, das meinte er vielleicht.
Ja, aber damit. Guck mal, ich meine, aber wenn Kerner das kann, warum kann ich das denn nicht? Kerner kriegt das hin, aber der kriegt das mit so einer Art schmierigen,
weil der für die Rügenwalder Mühle schon Werbung gemacht hat und du noch nicht. Wenn du irgendwann für einen großen Fleischfabrikanten Werbung machst, dann bist du bereit für die 20.15 Uhr Show. Wirklich, vorher noch nicht.
Ja, hier dieser Tönnies-Fleisch, der Schalke Typ. Ich würde sofort für Tönnies Billigschweine würde ich sofort Werbung machen. Halbes Schwein für Kinder oder sowas. Kinderschwein. Das ist überhaupt eine geile Idee, mal so Fleisch zu vermarkten, ganz am Stück für Kinder. Das halt das Kinderschwein. Das Kinderschwein, das Tönnies Kinderschwein, einfach so eine Schweinehälfte, die man sich dann morgens mit in die Schule nehmen kann. Die man mit Freunden teilen kann auf dem Schulhof. Fleisch als Community-Erlebnis für eine Schulhof für Kinder. Also, warum denn nicht?
So was Ähnliches fällt mir noch ein. Als ich in meiner ersten Wohnung alleine gewohnt habe, gab es immer im Tummarkt bei mir um die Ecke, in einer Tiefkühltruhe, ein Fleischprodukt, das hieß Lustiger Bauernhof. Und das war so gepresstes Hühnerfleisch, ausgestanzt in der Form Kuhform. einer Kuh. Oder es war alles Huhn aber. Und dann waren da so Kühe. Gibt's das noch, Lustiger Bauernhof, wo so verschiedene Pressfleisch wird zusammengepresst und dann in so einer Stanze in die Form von einem Tier, aus dem das Fleisch nicht besteht, nochmal gepresst. In Hasen und so. Und das ist Lustiger Bauernhof. Das habe ich den ganzen Tag ernährt, vom Lustigen Bauernhof. Echt jetzt?
Auch teilweise unaufgetaut. Wie die Kinder, die eine Packung Cornflakes zur Schule mit hatten, einfach nur zum Knuspern, ohne irgendwas.
Das habe ich früher tatsächlich öfters mal gemacht. Tiefkühlpommes geholt und dann im Toaster auch warm gemacht, weil ich keinen Backofen hatte. Das hat dann ewig gedauert.
Mit Gaffertape zu Patties zusammengebunden.
Aber es geht alles.
Ja, du bastelst dir so aus Tiefkühlpommes so toastbrotförmige Dinger und klebst die dann mit Gaffertape zusammen, um die dann in den Toaster zu tun, um die warm zu machen.
Und dann wundern, warum das so komisch riecht.
Roadie-Küche.
Aber von meinem alten Klassenkameraden.
In meiner Küche brauche ich nur einen Tiefkühler und Gaffertape.
Ich brauche einen Roadie in meiner Küche. Der die ganze Zeit mit dem Leatherman und so einem Gürtel da steht und wartet, dass ich Hunger habe. Und mir dann irgendwas zu essen warm macht.
Das wäre doch ein geiles Kochbuch. Einfach nur kochen und das Einzige, was man braucht, ist Leatherman und Gaffertape. Und daraus machst du dann so geile Gerichte für Roadies.
Roadie-Gerichte. Oh, synchronischen.
Apropos Roadie-Gericht.
Ja,
frittierter Schleim.
Apropos Roadie, Rock'n'Roll, wo wir schon dabei sind. Jan, ich muss dir auch noch eine kleine Fangeschichte erzählen, wenn ich darf. Ne?
Was?
Ich war letzten Mittwoch war ich in München und habe eine Laudatio für Bjarne Mädel gehalten. Der hat nämlich einen Preis gekriegt, das war die große Video Entertainment Night. Da treffen sich alle Videothekare, die es noch gibt, also fünf Stück, sechs
zwei.
Stück. Zwei in Deutschland, eine in München und eine in Berlin halt. Nein, da treffen sich alle Verleiher, die Filmfirmen, es geht um Screening und um verkaufte DVDs und das ist so eine, das wird einmal im Jahr, ist das so. Ich wusste auch nicht, dass es die Veranstaltung gibt. War dann aber auch alles gar nicht so schlimm. Detlef Buck war da, Bjarne Mädel war da, Bastian Pastewka, angenehme Gesellschaft. Oh, das sind ja schon mal drei tolle Leute, die da waren. Und ich habe eine Laudatio für Bjarne Mädel gehalten, ich war sozusagen Überraschungsgast. Er wusste das natürlich vom ersten Augenblick an, dass ich da war. Es war nichts mit großer Überraschung.
Er hat's gerochen.
Und die Scorpions waren da.
Was?
Die Scorpions. Klaus Meine, Rudolf Schenker und Michael Japs waren alle drei da. Die drei Urmitglieder, Urmitglieder kann man nicht sagen, aber die seit 30 Jahren in der Band spielen. Also ich glaube, Klaus Meine und Rudolf Schenker sind von der Originalbesetzung. Matthias Japs kam später dazu für Uli John Roth. Das war der vorige Gitarrist. Und Michael Schenker, der Bruder von Rudolf Schenker, hat da auch gespielt. Jetzt ist es ja so, man macht sich gerne lustig über die Scorpions. Man redet gerne über Wind of Change. Und man limitiert die Band auf die Mütze von Klaus Meine und auf diesen Song. Aber ich habe tatsächlich in den 80er Jahren als Kind auch wahnsinnig gerne diese World Wide Life-Platte von den Scorpions gehört und kenne die ganzen alten Platten. Und dann sagte ich auf der Bühne am Ende meiner Laudatio, ach scheiß doch auf die Laudatio, ich bin nur wegen den Scorpions hier. Und da haben sich Klaus Meine und Rudolf Schenker so sehr gefreut, dass sie später auf der Bühne mich nach Brüssel eingeladen haben zum letzten Konzert des Jahres, was nächstes Wochenende stattfindet. Und dann habe ich noch Fotos mit den Scorpions gemacht und habe mit Klaus Meine und Rudolf Schenker noch gesoffen. Und auf einmal hat sich alles von mir abgelegt, dieser ganze zynische, hier Klaus Meine, Wind of Change. Und ich habe angefangen, den Fragen zu stellen. Und es war wirklich wie ein kleiner Junge so ein bisschen. Und das Coole war, die haben alle Fragen beantwortet. Ich habe die auf Drogen angesprochen, auf die Scheißplatten, auf die guten Platten, auf die fragwürdigen Cover. Die hatten mal eine Platte, die hieß Virgin Killer. Das gab damals einen riesigen Aufschrei. Kannst du mal kurz googeln, Jan, Virgin Killer, das Cover. Dann weißt du auch wissen, warum das so fragwürdig ist.
Virgin, also Jungfrau,
Virgin Killer.
Das, was in Syrien die ganze Zeit läuft, das gibt.
Ja, das ist.
Da waren die quasi schon
sehr fragwürdig.
Ach du Scheiße.
Ja, das haben 1979 gemacht.
Ach du Scheiße, haben sie bescheuert?
Ja, da haben die echt ein krasses Cover gemacht, ne? Und das
das kannst du nicht machen.
Da habe ich die drauf angesprochen und dann meinte dann Rudolf Schenker nur so lethargisch, ja, das war die Idee von dem Fotografen, wir fanden das damals irgendwie krass. Heutzutage wird's einen mega Aufschrei kriegen dafür natürlich. Damals haben die Leute das so kopfnickend hingenommen. Und dann haben die noch ein Cover gemacht zu Love Drive. Google mal Love Drive, das ist auch ein sehr spezielles Cover. Scorpions Love Drive.
Was haben die Scorpions, warum haben die dann irgendwann Wind of Change gemacht?
Na, weil die dann auf einmal noch einen Imagewechsel machen wollten, so, ne?
Love Drive, das ist ja krass, Love Drive, ja?
Ja.
Also Liebeslaufwerk.
Genau, Love Drive. Das war die 81er Platte. Das war, glaube ich, die einzige Platte, bei der auch der Bruder von Rudolf Schenker, Michael Schenker, gespielt hat, der damals aus der Band ausgestiegen ist, weil ihm dieser ganze Trubel zu viel war. Und ich habe die ganze, also ich habe wirklich eine Stunde lang den Scorpions und das fand ich wiederum cool. Westernhagen könnte.
Was hat er in der Hand? Was hat er in der Hand? Was hat denn der in der Hand auf dem Cover?
Also er fässt den Busen der Frau an und und der fängt an zu schmilzen und er hat so Gummi, also es wird so zu Kaugummi in seiner Hand. Siehst du das Cover?
Ja, es ist.
Und ich habe die alle möglichen Fragen gestellt und die haben mir bereitwillig, das lag einfach daran, dass kein anderer mit den Scorpions vielleicht reden wollte, keine Ahnung, haben mir alle Fragen beantwortet und ich war wie ein kleiner Junge. Und in den 80er Jahren waren die Scorpions wirklich mal eine kurze Zeit, 83, 84, die größte Rockband der Erde, das muss man auch mal ganz kurz sagen. So, ne? Und dann habe ich mit denen da den ganzen Abend, also nicht den ganzen Abend, eine Stunde lang, über alle möglichen, wenn du irgendwas von den Scorpions wissen willst, Jan, ne? Ja. Dann kannst du mich das jetzt
warum,
fragen.
Was ist unter Klaus Meines Kangol-Kappe?
Eine Glatze. Eine Glatze und ein Tattoo von seinem eigenen Gesicht nochmal oben drauf tätowiert. Wenn für die
Live-Hubschrauber kommt.
Für die nächste
Live-Hubschrauber. Dann können wir aus dem Hubschrauber auch erkennen.
Genau.
Wir sind gleich wieder da. Die Scorpions, wie wir mal über die Scorpions sprechen.
Ja, ich muss ja ein bisschen was dazu erzählen zu den Scorpions. Bis gleich. Hier sind wir wieder, sanft und sorgfältig. Heute am Sonntag, den 23.11.2014.
Das waren jetzt die Scorpions gerade. Das klang jetzt aber auf vielen Radiosendern nicht nach Scorpions, was wir gerade
das klang
haben.
Jetzt nicht so nach Scorpions. Da gebe ich dir vollkommen recht. Naja, ich war gerade dabei, von dieser Entertainment Night zu reden. Und dann war ich da mit den Scorpions. Weißt du noch, habe ich dir erzählt eben gerade, bevor der Song lief, dass ich mit den Scorpions...
Ja, kann ich mich dran erinnern. Ist ja noch gerade mal 4 Minuten her. 5 Minuten.
Und ich habe einen Moskau Mule getrunken, das ist so ein Mixgetränk. Und Rudolf Schenker hat in der Zeit 3 getrunken.
Dazu gepfiffen.
Hat dazu, nee, Rudolf Schenker war doch immer der Gitarrist, das ist Klaus Meine. So. Und und dann habe ich mit denen getrunken und ansonsten waren nur Anzugträger da und alle anderen sind relativ schnell abgehauen. Nur Björn und ich waren noch da, so, ne? Und
wir haben. Ganz kurz mal, ist Klaus Meine nicht so ein Carsten Maschmeyer, Gerhard Schröder Freund und so? Ist das nicht so eine mafiöse Bekanntenkreis-Clique, von der man sich eher fernhalten sollte, jetzt mal abgesehen davon, auch wenn die Scorpions vielleicht ganz okay sind, aber da sollte man, allein wegen Maschmeyer muss man auch aufpassen.
Aber das
dann
heißt,
lieber so ein Virgin-Killer-Cover, bevor man da sich irgendwie in so Maschmeyers Dunstkreise begibt.
Und dann hat aber Klaus Meine, der ist zu mir irgendwann gesagt, warte mal, ich bin gleich wieder da und hat einen polnischen gemacht und ist abgehauen. Und ich hatte mit Rudolf Schenker noch geredet und dann ist Rudolf Schenker aufgestanden und meinte, ich bin gleich wieder da, warte mal kurz, und ist auch abgehauen.
Kam nie wieder, ne?
Und kam nie wieder und dann war es das mit. Vielleicht habe ich dann doch ein paar Fragen zu viel gestellt. Ich habe dann auch gesagt, dass die, war da auch leicht angesoffen, habe denen erzählt, dass die 90er-Platten alle durch die Bank weg schlecht waren. Und vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt.
Stell dir mal vor, wenn dir das jemand erzählen würde. Ich muss ja
das
nur mal leise
andeuten. Das machen doch dauernd Leute.
Ja, aber, und ich weiß auch genau, wie du dann reagierst. Ich habe einmal leise angedeutet, dass ein Song nicht ganz so und dann direkt flippst du völlig. Siehst du? Allein wie du das jetzt schon so sagst.
Welcher Song hat dir nicht gefallen von mir, Jan?
Nee, ist schon, siehst du, guck mal, wie du da hinterher bist auf einmal. Nee, ist schon gut. Super, alle Songs gefallen mir prima.
Ja. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Wie sieht's eigentlich aus? Du solltest ein EPK machen für meine neue Platte. Wir haben ein Interview gemacht. Du hast gesagt, ja, kannst du dir Montag alles angucken. Heute ist es inzwischen Sonntag, Jan. Klappt das alles?
Ja, das ist letzte Woche ist es im Schnitt. ja. gewesen und ich habe ja bis Mittwoch eine Sendung gemacht und wir haben quasi zwei Leute haben parallel an dem EPK gearbeitet. Es liegt einfach, wir müssen an deinem Gesicht müssen wir wahnsinnig viel retuschieren, damit das irgendwie, ja, das ist wirklich, da wird viel digital jetzt gemacht, weil inhaltlich ist alles top, aber
ich hätte gerne das Gesicht von Klaus Meine in dem Interview.
Wir würden dir gerne für die neue Platte, für das EPK ein bisschen rockigeres Gesicht machen, mit so einem Tattoo und so und längere Haare. Wir haben mit deinem Management gesprochen, du sollst jetzt ein rockigeres Image bekommen. Du bist ja letztlich ein Management-Künstler, wo das Management eigentlich hauptsächlich dich steuert. So ein bisschen wie...
Ich habe kein Management mehr, schon seit ein paar Monaten, Jan. Ich habe niemanden mehr.
Ja, apropos, wenn jemand Bock hat, Olli Schulz zu managen, es ist, ich sag mal so, eine Herausforderung für alle Beteiligten, aber es winken 4% der Einnahmen von Olli Schulz.
Ab jetzt.
Also bis zu 4.500 Euro im Jahr.
Die momentanen Einnahmen, genau, wir beschränken sich auf diese Radiosendung, kann man auch noch dazu sagen.
Genau, die so mittelmäßig bezahlt ist, obwohl sie ist besser bezahlt als vor 2 Jahren, als wir angefangen haben. Mittlerweile ist das schon ganz okay. Ne? Also man kann, ja.
Übernatürliche Kräfte. Meinst du, wenn du 30 Jahre auf der Bühne stehst und jeden Abend abrockst, like a hurricane, dass du dann auch irgendwann übersinnliche Kräfte bekommst?
Ja, also spätestens dann, also wie Udo Lindenberg, der glaube ich irgendwann dann sich durch steten Alkoholkonsum sich in so Sphären gesoffen hat, dass er wirklich fliegen konnte. Also wirklich, er konnte wirklich fliegen.
Wirklich?
Ja, der konnte wirklich fliegen. Er hat in den 90er Jahren konnte Udo Lindenberg fliegen. Mittlerweile ist er wieder ein bisschen runtergekommen. Oh, ich sehe gerade, die Bild-Zeitung hat am Freitag veröffentlicht, wie Crow unter der Maske aussieht. Dann mussten sie aber zurückrudern, weil sie festgestellt haben, das war doch nicht Crow.
Wieso, jeder weiß doch, wie der aussieht. Das googelst du und dann weißt du, wie er aussieht, oder?
Ja, aber die haben jetzt offensichtlich irgendwie bei seinem Konzert in Bremen, haben sie am Backstage-Eingang, haben sie hinten ein Foto gemacht von einem Typen, den sie dann hinterher als Crow in die Zeitung gestellt haben. Das ist Crow. So cool sieht der Rapstar ohne Maske aus. Aber da mussten sie zurückrudern und sagen, das ist gar nicht Crow, das ist irgendwie so ein Backstage-Rapper.
Das ist der Kumpel von Crow gewesen.
Der immer wirklich, ist echt ein Kumpel von Crow. Aber man könnte es auch schon erkennen, weil er einfach... Er sieht am, der Unterkiefer sieht gar nicht so aus wie der von Crow. Den Unterkiefer sieht man, ja.
Sag mal, wie ist das eigentlich mit dieser Maskengeschichte? Ich erinnere mich da bei Sido ja auch noch dran, der ja auch lange eine Maske. Ist es da nicht so, dass die Leute erst recht wissen wollen, wer unter der Maske ist? Oder interessiert es eigentlich gar keinen und er schützt einfach so eine Privatsphäre damit?
Ich glaube, ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Ja. Ich glaube, dass das total unbefriedigend ist. Auch für Sido war das unbefriedigend, weil du willst ja dann irgendwann auch schon persönlich den Ruhm ernten, den du dir verdient hast mit deiner Musik. Und ich kann zum Beispiel Peter Licht und so, das ist ja eher im Rahmen von so Kunstinstallationen, überhaupt das Gesicht gar nicht zeigen, immer verdeckt und so. Ich kann das nur bedingt nachvollziehen, weil wenn du das machst, dann solltest du eigentlich die Eier haben, dann auch alle Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Auch Atze Schröder, sich da irgendwie mit Perücke und Brille zu verkleiden. Wenn du scheiß Witze machst, Atze ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn du irgendwie so einen Humor hast.
Bist du Atze Schröder-Fan? Hast du geguckt früher alles Atze?
Nee, ich finde ihn aber persönlich sehr nett und hab ihn öfter schon mal getroffen und finde es einfach ein sehr angenehmer Typ, also der Typ, der hinter Atze Schröder steckt. Mhm. Aber ich verstehe das dann immer nicht, warum man sich dann so selbst von der Arbeit distanzieren muss, seiner eigenen, dass man sich verkleiden muss, um auf der Bühne stehen zu können. Ich finde, wenn schon, denn schon. Also es ist so ein bisschen sich die Rosinen aus dem Brot rauspicken. Man muss halt schon irgendwie die Fresse und den Namen hinhalten, irgendwie auch Künstlernamen und so. Ist mir alles zu blöd.
Also manchmal gab es Momente in meinem Leben, wo ich dachte, ich hätte von Anfang an mit Maske arbeiten sollen. Also wirklich? Und bis heute das durchziehen sollen.
Hast du das ein richtiges Gesicht?
Das ist mein richtiges, das ist wirklich mein richtiges Gesicht, ja.
Ach so. Ja. Nee, aber hast du dir mal gewünscht? Also zu den Ficky-Ficky-Hochzeiten, ey Olli, mach mal Ficky-Ficky.
So, guck mal, das würde auch keiner mehr notieren, wenn du nicht dauernd Ficky-Ficky nochmal im Radio sagen würdest, Jan.
Nee, aber ich weiß aber, dass ich das letztes Jahr hatte, ich das derbe abgenervt.
Das hat mich nicht genervt. Das Problem ist einfach, dass 17-Jährige einen darauf limitieren, dass man einmal in einem Einspieler Ficky-Ficky gerufen haben. Und das ist ja auch für mich so erstaunlich. Die finden das einfach wahnsinnig witzig, dass einer mal Ficky-Ficky gerufen hat. Dabei ist wirklich, also seit wir 18, 17, 15 brüllt mal irgendwo einer Ficky-Ficky. Das ist in Hamburg jetzt ein alter Gag. So, na, was machst du heute Abend? Ich mach Ficky Ficky. Und du? Ja, ich mach Fernseh. Und du? Ja, ich mach Kacki Kacki. Und ich mach Sprechi mit meinen Eltern. Keine Ahnung. So in der Art.
Ja, aber dieses Dilemma, dass man auf der einen Seite so eine leichte Prominenz hat und auf der anderen Seite aber auch einfach, also ich denke immer, ich gehe ja bloß zur Arbeit. Der einzige Unterschied ist, zur Arbeit der anderen Leute, dass halt meine Arbeit Leute mitbekommen. Aber letztlich ist das das gleiche Gefühl. Mit der gleichen Geilfinderhaltung gehe ich an die Arbeit ran. Das ist halt viel Rumgesitze und viel Nachgedenke und viel Arbeit. Und dann auf der anderen Seite kommen dann Leute an und kulten einen dann so an.
Sag mal, Jan, bist du manchmal ein bisschen neidisch auf meinen Ruhm, dass du eigentlich immer auf deine intellektuellen Seiten reduziert wirst, auf deinen Kopf, deine Denkerseiten und ich manchmal halt auch auf die vulgären? Also wünschst du dir auch manchmal, dass man so ficky Jan, also dass du so auch sowas...
Nee, ich finde, also ich genieße das ja immer sehr, dass die Leute so ein bisschen Angst haben immer vor mir. Und weißt du noch, wie wir in der Venloer Straße in Köln unterwegs waren und wir gemeinsam in die Commerzbank reingegangen sind, weil du Geld brauchtest und dich ja irgendwie 5 Leute angehalten haben?
Aber nicht wegen ficky.
Nee, aber ey, Olli, du bist ja so ein Star zum Anfassen. Du bist ja einer, weißt du, du bist einer, den so in
Nein, möchte. Die meisten haben Angst vor allem, weil ich mit so einem schlecht gelaunten Gesicht rumlaufe.
Ja, aber also bei dir kommt es ja immerhin zum Kontakt. Bei mir kommen die Leute, die gucken mich immer nur an und trauen sich nicht, mich anzusprechen, weil die denken, dann kriegen sie einen Spruch gedrückt, was ja auch stimmt. Aber
wirklich?
Dir gegenüber sind die immer so eher so kumpelig drauf.
Ja, aber es ist doch besser, wenn sie kumpelig sind, als wenn sie denken, ich kriege einen Spruch gedrückt, oder?
Nee, ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil dann hast du ein bisschen mehr Ruhe.
Und apropos weißt du, gedrückt, die erste Stunde ist vorbei und ich muss mal auf Toilette, Jan. Und
dann nimm dir was zu essen mit.
Ja.
Schmier dir noch schön Leberwurstbrötchen, gieß dir einen frisch gepressten Orangensaft ein, vielleicht schnibbelst du dir ein paar Gürkchen und Tomaten, Salz und Pfeffer, schön machst dir noch einen Rührei und gehst schön aufs Klo.
Hast du das, Hand auf Herz jetzt, ganz ehrlich, hast du das mal wirklich gemacht, gegessen beim...
Noch nie.
Das ist eine der Sachen, die nicht geht, oder?
Das ist wieder, kennst du das Spiel Kackeldackel, wo man vorne Knete reintut und hinten kommt Knete wieder raus.
Oh Gott.
Dafür mehr nächste Woche.
Sounds pretty gross. Dann
geh mal bitte AA machen und dann sehen wir uns gleich wieder in der zweiten Stunde. Wir haben doch beide Kinder, Olli. Man ist doch eh in so einer Sprache drin. Wir kennen alle Kinderlieder vor- und rückwärts auswendig und so. Dann jetzt mal los, du kleine Raupe Nimmersatt.
Was sagen deine Kinder, wenn die müssen?
AA ist, glaube ich, bei uns.
Ja? Und bei Klein, beim Kleingeschäft?
Pipi.
Pipi? Nicht Pullern?
Pipi.
Bei uns wird Pullern gesagt. Pullern,
wir sagen, nee, weil ihr seid auch in Ostdeutschland. Wir hier im Westen. Wobei man sagen muss, es ist auch unterschiedlich. Also ein Kind sagt Pullern und eins sagt Pipi. Aber das liegt daran, weil die in 2 verschiedenen Regionen Deutschlands wachsen und auch aufwachen. Mhm. Und deswegen, lass uns da, reden wir mal gleich nach der Pause drüber.
Ich muss aus allen Rohren. Das kommt aus allen Öffnungen. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hier ist Sanft und sorgfältig. Wir waren uns immer treu. Sanft und sorgfältig. Die Radioshow.
Herzlich willkommen zurück. Heute am Sonntag, den 23.11. Sanft und sorgfältig mit Janni Böhmermann.
Und Olli Schulz.
Da haben sich irgendwie...
Olbert Olli Schulz.
Habe ich das eigentlich ins Leben gerufen, dass dich jetzt alle Böhmi nennen? Ich finde das irgendwie eine süße Verniedlichung.
Nee, das habe ich selber auch schon mal... Also finde ich auch genau richtig. Also Böhmi, Janni ist auch okay. Im Privatbereich werde ich Janek genannt.
Also du kommst ja aus dem Böhmerland. Also
ich komme aus dem ehemaligen echten Ostdeutschland. Kommt ja ein Teil meiner Familie. Und wir mussten dann, weil uns der Kommunismus die Luft zum Atmen abgeschnürt hat, mussten wir rüberwandern ins kapitalistische Westdeutschland. Und dann sind einige meiner Verwandten tatsächlich auch im Osten hängen geblieben. Also wir hatten immer eine Tante in Neubrandenburg. Liebe Grüße an dieser Stelle, Tante Gisela.
Ich war immer neidisch, dass wir keine Verwandten im Osten haben.
Ja, die man
bemitleiden konnte. Aber wir hatten welche in der Rheinland-Pfalz. Das ist ja so ähnlich von der Atmo her gewesen.
Wir haben Tante Brigitte, ist immer noch in Danzig, Onkel Norbert auch. Also wir haben immer, wir sind überall auf der ganzen Welt. Uns Böhmermanns, uns gibt's überall.
Die Böhmis haben ihren Samen auf der ganzen Erde verteilt.
Genau, wie dieser Samenspender, der in England durch die Gegend fährt und irgendwie 100 Kinder gezeugt hat. Also ein mobiler Samenspender. Kannst du anrufen, wenn du ein Kind willst, aber keinen Typen hast. Und dann kommt er und gibt dir entweder Sperma an so einem Reagenzglas oder in so einem Ziplock-Beutel. Oder hat Geschlechtsverkehr mit dir.
Oh Mann.
Wirklich. Ist das nicht praktisch?
Ja, sag mal, aber eine Sache wollte ich fragen, wo wir gerade bei so einem Thema wie Geschlechtsverkehr sind. Hast du dieses Video gesehen, wie dieser Seelöwe diesen Königspinguin vergewaltigt? Also es lief jetzt auf Spiegel und auf Bild Online. Hast du das gesehen?
War Spiegeltitel diese Woche, was? Nee, habe ich nicht gesehen.
Also da ist so ein riesiger Seelöwe und der setzt sich auf den Pinguin rauf und reibt sich, glaube ich, auf seinem Rücken. Oder ich weiß auch nicht, ob die wirklich Geschlechtsverkehr haben, ob das überhaupt möglich ist. Also ob das machbar ist. Aber es sind wirklich verstörende Bilder. Also das finde ich noch schlimmer als jetzt hier irgendwie mexikanisches Kartell oder sowas. Also wenn man sich da so Videos anguckt, was ich natürlich nie machen würde.
Nee, ich muss sagen, nee, also mexikanische Kartell, alles was ich so vom mexikanischen Drogenkartell Tell bei Live League gesehen habe, das war wesentlich schlimmer als ein Seelöwe, der einen Pinguin vergewaltigt.
Guckst du dir, bist du jemand, der sich auch harte Videos anguckt? Also wenn sie extrem.
Ja.
Ja, auf
jeden Fall. Mit also,
Gewalt?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Ernsthaft?
Fall. Also nicht, also, nee, aber jetzt nicht im Sinne von, boah, geil Gewalt, sondern, ich finde den Ansatz schon nicht so schlecht zu sagen, warum sollte man, also ich meine, erstmal als ausgebildeter Journalist bist du eh damit konfrontiert gewesen, immer schon. Weißt ja. du? Es war immer schon Teil der Arbeit, dass du solche Sachen siehst und dann entscheiden musst, ob du das frei gibst oder nicht, oder ob du da was draus machst oder wie du das veröffentlichst. Und ich finde das nach wie vor,
ich kann mir da kein, ja. Hm? Ich kann mir da kein, ich wollte nicht unterbrechen, entschuldige, aber ich kann mir da keinen Thrill rausholen. Aber ich habe einen guten Tipp für dich, eine Dokumentation, die auf YouTube ist, die es gibt über einen Kartellkiller, der erzählt über seine Arbeit, die er 20 Jahre gemacht hat. Die Doku heißt Der Auftragskiller Zimmer 164. Kann ich jedem nur empfehlen, gibt's auf YouTube. Und da klappt ja wirklich die Kinnlade runter, was für ein Leben der geführt hat. Und dass er wirklich in manchen Regionen dieser Welt ein Menschenleben nichts wert ist.
Zeitarbeit, was, Entschuldigung?
In manchen Regionen dieser Welt ist halt ein Leben nichts wert. Und das ist wahnsinnig bedrückend und wahnsinnig. Also danach, also Der Auftragskiller Zimmer 164, eine Doku, die es auf YouTube gibt, für jeden, der sich mit der dunklen Seite dieser Welt beschäftigen will. Kann ich nur ja. gerade
es
sagen.
Hat, es hat übrigens, also ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren, mir solche Sachen anzugucken, aber es hat noch nichts an meinem grundsätzlich positiven Bild Menschen gegenüber verändert. Und die einzige Sache, die ich mir wirklich überhaupt nicht angucken kann, weil es mir wirklich, also das sind, wenn Menschen, also wenn so Foltergeschichten oder sowas, also wenn Menschen in furchtbar, in so einem Machtgefälle, also gefesselt oder sowas, und dann kommen irgendwelche Vollidioten und machen, also das ist, da, allein davon zu erzählen, das ist so unglaublich furchtbar, das kann ich mir nicht angucken.
Das Einzige, was mich noch mehr geschockt hat, war das besoffene David Hasselhoff-Video mit dem Burger im Mund und dem Pommes.
Naja. Jetzt zieh das mal nicht auf so eine Comedy-Ebene. Wir waren gerade mal wieder kurz ernst, was ich übrigens von vielen Leuten immer höre. Dass das Schöne an der Sendung ist, dass wir manchmal so immer gerne gegen Mitte der Sendung, wenn wir nicht mehr wissen, was wir Lustiges erzählen sollen, dass dann die sentimentale Seite von uns oder das Ernsthafte so durchschimmert.
Ja, ich weiß, aber das Traurige ist, dass es auch so Leute gibt, die sehr jung sind, was ja auch schön ist, die unsere Sendung kennen, die sind so 17, 18, 19 und die sagen, das ist 2 Stunden absoluter Gag-Alarm und dann, dass die auch die ernsten Sachen für absolute Mega-Gags halten, die man so bringt. Also manche Leute, die haben dann, die wissen gar nicht, wenn man so switcht zwischen ernst und witzig, so, ne? Also, und man will das ja auch nicht immer erklären. Ich dachte jetzt gerade nach diesen Exekutionsgeschichten oder diesen Videos, wäre es ganz gut, das mal wieder in eine heitere Ebene am Sonntagnachmittag hier bei Sanft und Sorgfältig zu.
Nein, aber man kann das doch mal besprechen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, was Menschen, anderen Menschen, also natürlich ermorden ist furchtbar, aber noch viel schlimmer ist, dass jemand Spaß daran hat, dass selbst das finale Töten eines Menschen noch herausgezögert wird und dass Menschen noch gequält werden. Das ist das Furchtbarste. Und ich frage mich ehrlich gesagt manchmal, warum das. Das können auch echt, sowas machen nur Menschen. Das machen nur Menschen.
Ja.
Das macht kein anderes Tier auf der Welt, macht sowas.
Naja, andere Tiere würden uns nur töten, weil sie uns fressen wollen. Oder? Obwohl es gibt auch Tiere, die würden einen nur töten, weil die Bock drauf haben. Guck mal, eine Katze.
Welches Tier? Ja, eine Katze spielt mit der Maus. Ja, sowas.
Jetzt klingelt es gerade bei mir. Das ist meine Promo-Frau.
Geh da mal ran. Geh da noch mal ran, bitte.
Das ist Kathi Wagmüller von meiner Plattenfirma.
Ja, geh doch mal ran.
Hallo Kathi, hörst du mich?
Ich höre dich super, Olli.
Wir sind gerade live auf Sendung. Du bist gerade live bei Sanft und Sorgfältig, der großen Sonntagnachmittagsshow mit Jan Böhmermann und mir.
Das finde ich prima. Ich bin großer Fan von euch beiden. Habe ich dir das schon mal gesagt?
Nee, hast du noch nie. Obwohl wir seit 3-4 Jahren jetzt zusammenarbeiten, hast du noch nicht einmal erwähnt, dass du diese Sendung gut findest. Du fragst mich eigentlich immer nur, ob ich irgendwelche Interviews machen will oder ähnliches. Hast aber noch nie gesagt, dass du...
Ich überhaupt nicht. Ich schicke dir auch viele Hundefotos zum Beispiel.
Du schickst mir Hundefotos, weil du gerne möchtest, dass ich mir wieder einen Hund hole, oder?
Richtig, ganz genau, ja.
Aber du hast, also wenn ich das jetzt mal so ganz offen hier mitten in unserer Sendung jetzt so sagen darf, du hast mich jetzt noch nie für irgendwas gelobt, was ich gemacht habe. Was ich aber auch nicht schlimm finde.
Oh Gott, Kathi, lass dich nicht, Kathi, hallo, Kathi.
Nee, aber das liegt doch auf der Hand.
Hörst du Jan Böhmermann eigentlich auch? Jan, sag mal was.
Hallo Kathi.
Nee, sie kann dich nicht hören. Sie hört mich, weil ich
aber wie denn auch?
Wie denn auch, genau. Jan Böhmermann wollte was sagen. Was wolltest du sagen, Jan?
Nee, ich wollte nur sagen, dass Kathi soll nicht auf dich reinfallen und dich jetzt nicht.
Du sollst
nicht
auf mich reinfallen.
Fishing for Compliments macht Olli gerade.
Ich wollte gerne, weißt du, was einfach schön wird, wenn jetzt mal eine Frau in der Sendung anruft und was Tolles über mich erzählt.
Da rufe ich das nächste Mal an, da überlege ich mir
noch. Olli hat mir noch nie an den Busen gegriffen.
Olli hat mich noch nie belästigt, das wäre schon mal nett gewesen.
Hast du auch. noch nie. Olli, aber magst du mich nach der Sendung zurückrufen?
Selbstverständlich, mache ich sehr gerne. Du, wir machen hier mal weiter mit unserer kleinen Sendung. Ist ganz schön, dass die Leute auch mal so einen kleinen Einblick in mein Privatleben kriegen. Und
finde ich auch prima, dass sie das bekommen. Olli, wir hören uns später.
Wie geht's deinen Hunden, wollte ich Kerstin noch fragen.
Den Hunden, du, die schnarchen hier alle unter meinem Schreibtisch im Büro.
Hunden?
Prima, den scheint die Sonne.
Zwei hat sie. Zwei Hunde hat Kathi. Kathi, wenn du jetzt schon mal dran bist und du hast zwei Hunde, bist Hundebesitzerin, habe ich eine kurze Frage. Ich habe vor vielen, vielen Wochen in unserer Radiosendung mal einen Vorschlag gemacht für alleinstehende Menschen, die mit ihrem Haustier zusammen essen wollen. Und ich würde gerne ein Kochbuch rausbringen. Das soll heißen Teller und Napf. Das sind Gerichte, die alleinstehende Menschen mit ihrem Hund zusammen essen können. Gerichte. Wie ist das eigentlich? Du als Hundeexperte. Kann man dem Hund eigentlich auch zum Beispiel Indisch servieren?
Naja, also Indisch würde ich ihn jetzt nicht servieren, aber ganz generell ist es natürlich so, dass ein gesunder Hundemagen wirklich einiges verträgt. Also meine Hunde, was die schon überall alles gefressen haben, da machst du dir keine Vorstellungen. Das Kochbuch, naja gut, ich glaube für Vegetarier oder Veganer ist es nicht geeignet, ne? Weil Fleisch sollte da ja schon drin enthalten sein.
Kann man den Hund vegetarisch erziehen? Kann man den brechen, dass der nur noch vegetarisch ist, dass er noch Bananen isst, Obstsalat?
Also einen Hund brechen sowieso bei mir gar nicht, ne? Das ist ja schon mal ganz falsch. Du kannst natürlich auch das Eiweiß über andere Bausteine für den Hund ranholen. Es gibt genug Hundehalter, die ihre Hunde inzwischen vegetarisch oder sogar vegan ernähren. Ich bin da kein Freund davon, sage ich ganz ehrlich.
Ich finde, es war ein passendes Schlusswort. Vielen lieben Dank, ganz kurz. Da haben wir auch mal alle Hundefreunde wieder ein bisschen in unserer Sendung jetzt gerade irgendwie aufmerksam gemacht.
Ich liebe Hunde. Ich liebe ja Hunde.
Jan Böhmermann liebt Hunde. Kathi, bis später, ja? Schönen Tag noch.
Bis später, Olli. Tschüss, mein
Tschüss.
Lieber.
Tschüss. Die klingt nett,
ja
oder?
Widerlich. Das ist ja widerlich, wie ihr euch da. Trefft euch doch mal privat, dann müsst ihr nicht telefonieren. Get a room, ihr zwei. Habe ich eigentlich schon meine Hundegeschichte jemals erzählt,
nee.
Warum ich Hunde hasse?
Nein.
Und zwar bin ich bei meiner Oma hinten rumgelaufen, ums Haus,
untenrum.
In den Garten, wie immer, als Sechsjähriger unten rumgelaufen. Und dann bin ich hinten rum und dann kam ein großer Schäferhund auf einmal auf mich zugejumpt, der irgendwie von einer Tante war oder sowas.
Ja.
Oder von einer Freundin von meinem Onkel. Und dann ist er auf mich zugesprungen und hat mir den Oberschenkel gebissen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist noch, wie die Tante sagt, Jan, alles okay, der will nur und dann bin ich im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und seitdem, Oberschenkel ist zerfleischt. Mein rechter Oberschenkel sieht aus, das glaubst du nicht. Wirklich.
Immer noch?
Altert immer noch. Natürlich immer noch. Nein, das altert nicht mehr, aber das haben die damals im Krankenhaus einfach auch nicht genäht, sondern einfach so gelassen, wie das war. Und hat dann gesagt, da bildet sich Narbengewebe drauf, das ist gar kein Problem. Und deswegen Hunde, nee, lass mal du. Ist auch, und ich hasse auch Leute, die Hunde im Park nicht anleihen und so. Und auch Leute, die Hunde als, ich habe das ja
oder die mit dem Rottweiler auf den Kinderspielplatz spazieren gehen, mag ich auch nicht.
Genau. Wir müssen
ein bisschen Rottweiler Musik machen. Hat doch auch das Recht, hier auf dem Kinderspielplatz zu rutschen. Der rutscht halt gern.
Gleich sind wir wieder da.
Rutschweiler, ist ein Rutschweiler.
Ein Rutschweiler. Bis gleich.
Bis gleich.
Sanft und sorgfältig, hier am Sonntag. Hier, mein Name ist Jan Böhmi Böhmermann.
Hallo, ich bin Olli Schulz und ich habe eine neue Platte raus, aber ich möchte davon nicht erzählen.
Ja, und ich habe eine Sendung auf ZDF Neo und bald bin ich im Hauptprogramm, aber ich würde niemals jemandem davon irgendwas erzählen, weil ich mache das eigentlich nur für mich und für den Idealismus und für den Spirit. Aber ich will überhaupt nicht, dass ich irgendwie bekannt werde. Und ich will auch bloß keine 2015-Show am Samstagabend haben und in die Fußstapfen von Günter Jauch, Harald Schmidt und Thomas Gottschalk treten.
Ich bin Olli Schulz und ich bin ein Indie-Musiker, aber ich tue immer so, als würde ich niemals gerne wie Michael Jackson mal ein Stadion spielen, aber natürlich würde ich sofort, wenn mir irgendwie Marek Lieberberg anbieten würde, ein Stadion zu spielen oder auf dem Nürburgring Headliner zu sein, würde ich sofort natürlich alles dafür stehen und liegen lassen. Meine ganzen Alternative-Freunde würde ich dafür nämlich wegschmeißen und würde dann Songs mit Scorpions zusammen, würde ich nämlich ein Feature machen.
Ich bin Jan Böhmermann und ich bin voll die zynische Kunstfigur, weil ich will meine echten Gefühle nicht zeigen. Deswegen wird alles so ein bisschen überdreht von mir gezeigt, weil ich möchte gerne, dass ich so unantastbar bleibe. Eigentlich ist so meine Kunstfigur so die Maske, die Crow auf hat, aber ich habe das so als Attitüde erfunden.
Ich bin Olli Schulz und ich tue so, als wäre ich der kumpelige Musiker zum Anfassen, der alle Menschen gern mag, aber in Wirklichkeit mag ich gar keinen.
Ich bin Jan Böhmermann und ich sag immer, ich habe eine Patchwork-Familie, dabei lebe ich alleine in der Isolation und habe nicht einen Freund und Kinder geht auch nicht mehr, weil ich habe mir meine Spermien alle damals schon irgendwie vom VHS-Rekorder rausgepumpt.
Ich bin Olli Schulz und ich tue so, als wäre ich voll der krasse Rodi gewesen in den 90er Jahren. Aber in Wirklichkeit habe ich nur beim Schultheater ein bisschen die Technik aufgebaut.
Ich tue so, als hätte ich mal mit Charlotte Roach eine Sendung gehabt und war mega gut befreundet.
Ich tue so, als könnte ich jederzeit bei Klaas Häufer Umlauf anrufen und mich mit dem zum Essen treffen. Aber in Wirklichkeit will der nie.
So, das war...
Hey Olli, ja. Weißt, bei mir haben die Leute von Halligalli angerufen, die haben diese Woche einen Telefonscherz mit mir gemacht, vorgestern haben die angerufen.
Klaus Meine hat mir übrigens vorgestern das gleiche erzählt, bei Klaus Meine haben die auch mal.
Ja. Und Sarah Kuttner hat es auch getwittert, die haben, bei Halligalli machen die gerade so eine Scherzrubrik und hat bei mir HP Baxter angerufen, hat aber so getan, als wäre er Klaas. Und ich wurde jetzt am Montag in der Sendung zu sehen. Kann aber auch sein, dass nicht, weil die wollen dann hinterher, haben die mir von der Produktionsfirma so einen Zettel geschrieben, was ich unterschreiben soll, was ich da für Rechte abgebe und so.
Was du natürlich nicht gemacht hast, ne?
Was ich natürlich nicht gemacht habe. Wenn mir Endemol einen Zettel schickt, also liebe, vielleicht mal ein Tipp, wenn euch Endemol, die Produktionsfirma, eines Tages mal einen Zettel schickt, alles machen, aber nicht unterschreiben. Unterschreibt nie Zettel von Produktionsfirmen, niemals.
Hab ich auch nicht gemacht, deswegen konnte ich so schnell aus meiner Sendung wieder raus. Jan, ich habe eine Idee. Pass auf, weißt du was? Ich mache eine Arztpraxis auf. Und zwar für Leute, die krank sind und blau machen. Ja, pass mal auf, das ist eine super Idee.
Dr. Olli.
Dr. Olli, nee, wirklich. Und bei mir wirst du krank in der Praxis. Und zwar für Leute, die mal blau machen wollen und die ganz dringend was brauchen. Zum Beispiel bei mir kann man sich künstlich die Nebenhöhlen vereitern lassen. Dann zum Beispiel, oder sich auch so mit so einem Tritt so irgendwie das Bein so, also dass das so verstaucht ist oder so. Also eine Praxis für Leute, die gerne mal blau machen wollen. Ist das nicht eine gute Idee, künstlich vernebelte?
Ist das so ein bisschen wie Eltern, die sich treffen, damit die Kinder sich gegenseitig mit Kinderkrankheiten anstecken?
Ja, das ist ja jedes Mal so. Ich war mit meiner Tochter neulich beim Kinderarzt gewesen und ich bin sterbenskrank wieder zurückgekehrt, weil da in diesem Warteraum alle Kinderkrankheiten in der Luft kursieren, die man nur haben kann. Und du kommst krank du gehst zum Kinderarzt und kommst krank wieder. Dein Kind ist gesund, weil das hat einfach schon mal alle Krankheiten gehabt. Und du selber bist in einer Tour krank. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit so verschleimt.
Ja, scheiß Kinder. Ich sag dir, Kinder sind scheiße. Kinder ziehen einen runter.
Kinder und Hunde. Was findest du schlechter noch? Also was findest du noch ätzender? Kinder oder Hunde?
Ich finde Kinder noch ätzender. Weil die kosten noch mehr Geld und die leben halt auch länger.
Noch länger als die Hunde. Ne? Auch wenn man einen Hund gut erzieht, dann kann man den auch schon so auf 30 Jahre pushen, ne? Einen guten Hund.
Ja.
Kann man. Übernatürlichkeit ist das Thema, das wir heute sehr intensiv behandeln in unserer Sendung.
Eine übernatürliche Sendung. So, hier, ich krieg gerade auch Presseanfragen. Meine Presseanfragen kommen immer, ich habe darum gebeten, nicht gestört zu werden hier beim Management telefonisch. Ich möchte immer nur Mails bekommen. Sehr geehrte Frau Meierling, das ist meine Agentin, Christine und Anna 2, Mutter und Tochter. Für stern.de würde ich gerne ein kurzes Telefoninterview mit Herrn Böhmermann führen. Uns in der Redaktion interessiert vor allem, wie er auf den aktuellen Hashtag der Woche seiner Sendung gekommen ist.
Welches ist denn der aktuelle Hashtag?
Helmut Kohl, Rheinland-Pfalz. Und Rheinland-Pfalz, abgekürzt, weil es zu lang ist für Hashtag. Helmut Kohl und Rheinland-Pfalz ist ein großes R, ein kleines L und ein großes P.
Rheinland-Pfalz. Und warum hast du das gemacht? Das bin ich jetzt auch noch nicht.
Zu Ehren von Helmut Kohl und Rheinland-Pfalz, weil Rheinland-Pfalz ist ja auch der Hauptsitz ja vom ZDF. Und Helmut Kohl, finde ich, ist ein toller Bundeskanzler immer noch, ja. Mhm. Und ich wollte, dass das spread the word, dass die Leute das alle mal mitbekommen. Und ob es schon eine Reaktion von Kai Diekmann bekommen hat? Können Sie mir mit der Kontaktaufnahme weiterhelfen? Kann ich leider nicht. Ich habe gerade eine liebe Frau.
Wir haben uns über Kai Diekmann in der Sendung vor 3 Wochen oder so mal unterhalten, über diesen Twitter-Dings. Ja. Ich habe dann nichts mehr dazu gesagt, weil Kai Diekmann ist natürlich jemand, der geduldig ist. Der wartet jetzt drauf, bis er endlich deinen Safari-Browser-Verlauf zu Hause hat, den er jetzt von sich irgendein Nerd holt, damit er dann versucht, dich damit anzukreiden oder so. Meinst du, der ist noch böse auf einen? Der ist nicht böse, oder? Der kann damit umgehen. Nimmt das sportlich. Oder ist auch so ein Typ, der auch so selbstreferenziell ist, auch genauso wie wir, und der auch mal einen Witz über sich selber macht. Der weiß, Ironie funktioniert. Ist ja auch in der Mittelschicht angekommen, oder?
Ja, Ironie ist mittlerweile gesellschaftsfähig geworden. Ist ja in Berlin schon der Gegentrend seit einigen Monaten eigentlich am Laufen, dass man Ironie schon wieder verdammt, dass man wieder zurück möchte. Zum Beispiel der Gefangenenchor diese Woche, syrische Gefangene singen in der Anstalt, Neues aus der Anstalt, heißt nur noch Die Anstalt im ZDF, eine Satire-Show, und am Ende wurde es dann auf einmal ganz ernst. Wenn man sich da quasi als Ironiker dazu geäußert hat, dass man gesagt, ja, genau genommen ist das ehrlich gesagt, ja, zwar natürlich angemessen und so, und man schön mal, dass man auch mal auf die Flüchtlingslage hinweist, aber ist das nicht ein kleines bisschen zu 1:1, zu deutsch, kriegt man da nicht, ich hab leider bei diesem Gefangenenchor, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe Gänsehaut bekommen und fand es nicht gut.
Ich hab's nicht mitbekommen, was ist da genau los, das verstehe ich nicht.
Also es ist eine Satire-Sendung und am Ende tritt halt ein Chor auf, syrische Gefangene, und die 1:1 ein Lied singen und quasi damit aufmerksam machen auf die Lage der Flüchtlinge in Syrien. Also ohne ironische Ebene, also und alle Leute sind total gerührt und Kloß im Hals und einer weint auch fast im Chor und so. Also wirklich 1:1 aufmerksam machen auf die Menschenrechte. Es ist natürlich, es ist mir aber alles, das ist ja alles so deutschlehrermäßig, das ist so, Leute, ey, das ist
und welche, wo lief, welcher Sendung lief das?
Neues aus der Anstalt, die Anstalt.
Kenn ich ZDF. Noch nicht mal. Ach, das ist eine Kabarett-Sendung, wo immer Dings auftritt.
Ja, ist eine Kabarett-Sendung, genau. Ja, nee, hier dieser, nee.
Hagen-Greta. Nee, ja.
Die anderen, so zwei Junge, ist egal. Gab's auf jeden Fall, habe ich irgendwie so einen ganz tollen, darf ich das mal kurz vorlesen, eine ganz tolle, eine tolle Autorin aus Hamburg.
Wenn es jetzt aber zu intellektuell ist, dann verlieren wir die Enjoy-Hörer. Jetzt müssen wir ein bisschen
Das ist egal. Deswegen können wir sagen, dass die Autorin der folgenden Zeilen eine Hamburgerin ist. Und da haben wir sie schon wieder, über Lokale. Das war mal früher bei Bremen 4. Ich rede mal. Genau, also bei Bremen 4 auch immer so. Oder ist immer noch bei Bremen 4 so und überhaupt bei allen Radiosendern. Wenn man das Gefühl hat, es wird intellektuell ein kleines bisschen zu hochtrabend, dann muss man immer sagen, immer auf die Region setzen, immer irgendwie Stoppelmark in Vechta, dann sind die Leute wieder mit dabei.
Du, ja, pass auf, die hat ja, dann musst du gleich lesen, wir müssen ein bisschen Musik machen, Jan, und dann liest es gleich. Okay. Ja. Jetzt kommen aber ganz kurz, ein paar Schlagwörter noch, damit wir die Leute nicht verlieren. Für die Enjoy-Hörer, HSV, Hamburg.
Werder, ja, für Deutschland, für alle anderen.
Genau, und für Puls 4, oder für Puls?
Puls?
Bayern, Uli Hoeneß, dann bleiben die dran. Und jetzt noch was für wo sind wir noch, in welchem Sender? Für Radio 1 natürlich noch was.
UFM und das Ding sind wir auch noch. Aber jetzt, wir machen erstmal Musik. Und dann okay,
und hier für die Berliner noch, Berghain.
Yo. Radio 1, sanft und sorgfältig, mit Olli und Jan.
Es ist Sonntag und hier ist sanft und sorgfältig immer noch für Sie live im Radio heute die große Unterhaltungsshow nur im Radio. Konfetti für die Ohren mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Ja, wir sind, und ich wollte ganz kurz nochmal ein Statement verlesen, weil ich selber nicht besser ausdrücken kann, von einer tollen Autorin aus dem die Parteidunstkreis, schreibt, ich weiß gar nicht, was sie schreibt, auch Bücher und so.
Die hatten den Statement gemacht.
Samira El-Wazil, sie schreibt über den Gefangenenchor, quasi den Flüchtlingschor, Gefangenenchor, sag ich schon, den Flüchtlingschor in der Anstalt vergangene Woche. Offenbar bin ich eine gefühlskalte Soziopathin, realitätsverdrängende Zynikerin oder doch einfach nur borniert. Als nach Stunden Klamauk-Empörungsbrüllkabarett und ausgespielten Witzen ein syrischer Flüchtlingschor auf die Bühne geholt wird und unter Tränen elegisch über die Schrecken des Krieges singt, sträubte sich alles, wirklich alles in mir, mit Verlaub und allergrößtem Respekt vor den Betroffenen, ob der Holzhammerigkeit der Form. Ey, natürlich ging mir der Mann auch nahe, aber alles war so absurd. Die Comedy, die Simultandolmetscherin, Krieg. Aber meine Timeline applaudiert sich gerade trunken von der eigenen Ergriffenheit zu und bedankt sich beim ZDF, sich endlich mal wieder nachdenklich und berührt fühlen zu dürfen. Man bekennt, dafür zahle ich gerne GEZ und erkennt armes Deutschland. Ich fühle mich wie ein neidischer Roboter. Ne, das ist
sehr gut geschrieben.
Und das, ehrlich gesagt, es ging mir tatsächlich genauso. Man fühlt sich wie ein neidischer Roboter und nicht, weil man gefühlskalt ist, sondern weil man, ich finde es einfach ein kleines bisschen zu sehr mit Anlauf versenkt. Das ist wie ein Elfmeter versenken im Torwart steht kein Torwart und es ist das falsche Mittel. Es ist nicht, man verlässt den Kontext der Sendung. Sowas überlässt man den Nachrichten. Und Betroffenheit ist was man fühlen kann. Wenn man Nachrichten schaut oder wenn man sich über die Weltlage informiert, aber Betroffener ist was man nicht, egal mit welcher Kunstform, hervorrufen darf, denn dann wird's pathetisch und kitschig und dann wird's auch gewollt und dann.
Und aufgesetzt.
Ja. Aufgesetzt. Und ich bin aber auch nie einer Meinung eines Kommentators in den Tagesthemen. Auch das muss man immer mit kritischer Distanz betrachten. Man darf nicht aus dem Kommentar rausgehen und sagen, genau, finde ich auch, endlich sagt's mal einer.
Also das ist einfach. Ja, aber früher hat man halt sich noch aufgeregt vom Fernseher zum Beispiel, also über so Sachen. Früher, also jetzt macht man das im Internet. Mein Opa hat früher Tagesschau geguckt und dann wurde der erste Politiker eingeblendet, da hat er gleich gebrüllt, aufhängen, das Schwein, aufhängen! Weißt du, genau. Und heute macht man das halt.
Todesstrafe für Kinderschänder!
Ja, das ist auch immer schön, wenn das auf Autos stehst, dann weißt du genau, was für ein Typ da drin sitzt. Ja, was genau. Für eine Frau da drin sitzt halt so, ne? Wo wir jetzt aber schon mal bei so politischen Themen sind, Jan, du weißt, was jetzt kommt? Hier ist die Spiegel-TV-Vorhersage für den 23.11.2014. Heute Abend wieder auf Ihrem Lieblingssender RTL.
RTL, ja. Spiegel-TV ist wieder dabei und eingeschlossen in die Spiegel-TV-Vorhersage ist ab dieser Woche auch eine Vorhersage, wie lange es Spiegel-TV noch gibt. Wir haben es letzte Woche hier enthüllt. Spiegel-TV ist das ungeliebteste Kind der Spiegel-Gruppe. Noch weniger gemocht als Spiegel Online. Spiegel-TV wird als erstes abgestoßen. Wenn die Print-Futzis mit den Zahlen nicht mehr so richtig zufrieden sind, dann sagt Jakob Augstein, als erstes müssen müssen die Leute vom Fernsehen dran glauben. Und wir sind der Meinung, das ist ein absoluter Skandal. Weil das ist letztlich der Grund, warum die Leute den Spiegel lesen am Montag oder demnächst dann am Samstag, ist, weil sie am Abend vorher Spiegel TV gucken und ihnen einfällt, dass es die Zeitung noch gibt. Und ich finde, Spiegel TV muss bestehen bleiben. Meinetwegen können sie RTL dicht machen, aber Spiegel TV darf nicht angetastet werden.
Ich habe auch noch eine Idee. Und zwar könnte man Spiegelprint so ein bisschen runterschrauben, indem man bei Spiegelprint einfach auf die Titelseite noch da unterschreiben würde, das Heft zum Fernsehmagazin. Wirklich, das wäre doch gut.
Ja.
Die Beilage zum das würde ich gut finden, wenn die das vom Spiegel TV mal durchdrücken können mit den Printfreunden, die reden ja kaum miteinander bei Spiegel. Die sind ja alle mega verfeindet. Online, TV und Print. Das sind ja drei verschiedene. Und Weihnachten soll es auch immer heftig zugehen. Das ist so ein bisschen wie Abu Shaga-Clan gegen die anderen Gruppen.
Beim Spiegel geht's immer zu wie auf so einer libanesischen Hochzeit. Irgendwie, erst wird gefeiert und am Ende stechen sich alle gegenseitig ab. Liebe Grüße, das war der rassistische Witz zum Tag und jetzt kommt der Flüchtlingschor aus dem Libanon, um die Gefühle wieder einzufangen.
Syrien.
Nee, aber es ist nicht alle libanesischen Hochzeiten enden in Messerstechereien, aber viele.
Aber viele, vor allem bei den deutschen Hochzeiten ist es nicht anders. Da kommt dann nach der Hochzeit raus, dass die Braut schon mit den drei besten Freunden gevögelt hat. Also, und im Swingerclub eine gute Partie im Swingerclub war. Was ist also, ich meine, da weiß man auch nicht, was schlimmer ist. Ob man sich langsam über die Jahre ausrottet oder ob man dann irgendwie das noch am Hochzeitsabend macht.
Also
ne?
Thema heute Abend. Es wird Zeit für ein bisschen SPD-Bashing wieder. Sigmar Gabriel ist der SPD-Vorsitzende mit der längsten Amtszeit nach Willy Brandt. Also Willy Brandt, glaube ich, 37 Jahre SPD-Vorsitzender. Und direkt danach kommt mit, ich glaube, mittlerweile 7 Jahre, kommt Sigmar Gabriel,
Sigmar,
also quasi der neue Willy Brandt, ist der ehemalige Pop-Beauftragte der SPD aus Goslar, Sigmar Gabriel. Und ich glaube, es wird Zeit, mal im Herbert Wehner Haus gesagt, wie heißt es nochmal, in der Baracke da in Berlin, das Willy Brandt Haus, natürlich. Das Philly Blunt Haus.
Philly Blunt? Darf man da jetzt Weed rauchen? Also darf man da jetzt einen kiffen oder was?
Ja, ist es nicht ein alter Reim? Philly Blunt, Willy Brandt, aus welchem Feature-Track kommt das nochmal aus?
Kann ich nicht. Schade, kann ich nicht.
Ist aber egal. Also da wird auf jeden Fall mal im SPD-Haus geklingelt und mal geguckt, was Sigmar Gabriel alles so an tollpatschigen Moves irgendwie, der Gag-Beauftragte der Pressekonferenz und so, das... Oh Telefon, Gott, Willy Brandt ruft an.
Nee, das ist mein Lektor von meinem. Oh Gott,
ich jetzt. Nee, geh mal nicht ran.
Jetzt geh ich mal Lektor, aber nicht.
Nee, ich sag, pass auf. Der Lektor.
Warte, ich sag mal kurz, oh Gott, das ist jetzt schon wieder so ein Glück. Das ist auch echt peinlich. Ich muss das Telefon mal ausmachen, das geht doch nicht.
Ist eine gute Idee. Also ich weiß nicht genau,
wer auf die Idee gekommen ist, aber es ist eine
verdammt gute Idee. Achtung, Olli Schulz hat gerade einen Einfall. Während Radiosendungen Handy ausmachen. Das wird die Medienwelt revolutionieren. Nie wieder wird es bei Frank Plasberg in der Sendung auf seinem privaten Handy klingeln, wenn er einfach den einfachen Olli Schulz-Trick für Fernsehkompetenz.
Der Trendy Dandy mit dem Handy.
Ja. Also heute Abend auf jeden Fall SPD ist ein Thema. Ich glaube, irgendwie im weitesten Sinne ist SPD ein Thema. Was meinst du? Was ist noch ein Thema
heute? Ich glaube, Rocker ist wieder ein Thema. Weil Moment.
Wieder?
Ja, Rocker wird heute mal wieder so. Rocker vom SPD-Haus, rauchen Philly Blunt. Könnte noch gut sein. Was könnte momentan noch ein gutes Thema sein? Also ich weiß nicht, also ISIS ist immer noch wahnsinnig aktuell und ist auch immer.
Ja, aber
noch
das kann doch nicht sein, dass es immer nur das Gleiche einfällt. Natürlich so ein bisschen, Spiegel TV ist ja gerade so im letzten Beitrag, wenn dann Dietmar Wischmeier nochmal von seinem Bauernhof irgendwie so ein paar Rants abliefern darf, ist ja Spiegel TV quasi das Zap von RTL.
Ja.
Und so ein bisschen Selbstkasteiung, die Medienbranche wird kaputt gemacht am Ende noch im letzten Beitrag. Warum geht's der Printbranche so schlecht oder so? Da dürfen mal so ein paar Handelsblatt-Redakteure ins Mikrofon jammern oder irgendwie die Internetredaktion des Bonner Generalanzeigers darf mal sagen, warum sie rausgeschmissen wurden. Sowas vielleicht nochmal. Okay. Medienwandel könnte auch ein Thema sein. Und vielleicht noch amerikanische Großkonzerne Google, Amazon übernehmen die Welt und Spiegel TV schaut da mal kritisch drauf und macht aber trotzdem irgendwie heimlich Werbung für Apple dabei.
Und noch irgendwas mit Tabakindustrie, gab es auch lange nicht mehr. Die Machenschaften der Tabak, ja vielleicht, weiß ich nicht, Tabakindustrie. Und ich habe jetzt noch einen kleinen Bonus für alle, die vorher noch auf Tatort im Ersten gucken wollen. 20.15 Uhr heute Abend gibt es Tatort oder Polizeiruf, das kann ich Ihnen versprechen. Und Thema wird folgendes sein da.
Toller Service. Hätte ich gar nicht gedacht.
Gibt es Tatort oder Polizeiruf und es wird wahrscheinlich ein Kommissar sein, der innerlich sehr zerrissen ist und der Probleme privat hat, das wird angesprochen. Und am Ende wird er den Mörder trotzdem fangen, das verspreche ich Ihnen. Am Ende wird es eine Auflösung geben und es geht 90 Minuten Tatort. Es wird ein Polizist und eine Polizistin sein, vielleicht aber auch nur eine Polizistin, man weiß es nicht so ganz genau. Und es wird ein krasser Fall sein, der an die Nerven geht in Substanz. Und die Bild wird heute noch einen Bericht drüber schreiben, wie krass der Tatort sein wird heute Abend.
Ja, das war die Spiegel-TV-Vorhersage für diese Woche mit einem kleinen Tatort-Bonus-Service hinten dran. Finde ich, können wir eigentlich auch mitmachen, ne?
Ja, den, aber so, den können wir jetzt eigentlich aufzeichnen, den Tatort-Bonus und immer das Gleiche, weil es immer das Gleiche nämlich ist, so, ne? Ich hab mir, das war's, so, und jetzt, müssen wir schon wieder Pause machen, oder? Hinten
dran. Das war die Spiegel-TV-Vorhersage. Nächste Woche wieder neue Spiegel-TV-Vorhersage. Ich habe eh das Gefühl, Olli,
was denn?
Dass es nicht nur eine Spiegel-TV-Vorhersage ist, sondern dass die Spiegel-TV-Redaktion am Sonntag immer unsere Sendung hört und auch auf Ideen kommt. So Themenvorschläge. Wir sind quasi ein verlängerter Arm der Spiegel-TV-Redaktion.
Vielleicht machen die aber auch nochmal einen Bericht über sich selber. Sagen, so schlecht geht es uns in der Redaktion und so werden wir behandelt von, vielleicht, wenn die sich gegenseitig, wenn ein Insider-Bericht über die Printmedien von Spiegel bei Spiegel-TV laufen, so. Meinst du, dass die sich irgendwann, das ist so ein bisschen wie in der Rap-Szene, wenn Flair anfängt über Farid Bang zu lästern und Farid Bang dann wieder irgendwie ein Video postet und so.
Ich habe eine Idee, habe eine geile Idee.
Sag mal.
Wollen wir nicht einfach die Privatadresse vom Spiegel-Chefredakteur Wolfgang Büchner verraten bei Twitter und die Flair-Fans aufhetzen gegen den Spiegel-Chefredakteur, dass sie da vorbeikommen und ihm vor seiner Tür mal ordentlich in die Sprechanlage rappen, dass er aufhören soll und dass letztlich der Spiegel nur eine Chance hat, wenn die alle gemeinsam zusammenarbeiten. Give Peace a Chance.
Flair wohnt übrigens in Steglitz. Das ist ein Bezirk, der direkt an meinem Rand angrenzt. Der wohnt gar nicht weit von mir entfernt. Vielleicht kann ich mit dem aber noch was ausbaldobern. Ich übernehme das Management für Flair, damit das mal richtig abgeht jetzt. Weil,
aber wer übernimmt dann dein Management? Flair übernimmt dann dein Management.
Genau.
Mr. 45%.
So, jetzt müssen wir ein bisschen Musik machen, ne? Richtig, Susanne, müssen wir Musik machen?
Susanne, sag doch mal.
Ja, Susanne hat gerade Jo gesagt. Das kannst du gar nicht hören. Die spricht mir auf dem Kopfhörer gerade. So, wir machen jetzt ein bisschen Musik. Heute hier in unserer launischen kleinen Sendung über natürliche Phänomene. Darüber reden wir schon seit 1,5 Stunden. Und gleich geht's weiter, ja?
Bis gleich.
Wir haben die Sendung schon wieder fast vorbei. Übernatürliche Phänomene, das Thema der heutigen Sendung. Wenn nachts,
heilige Kacke, ey.
Wenn nachts diese Geräusche im Wohnzimmer sind und du liegst in deinem Bett und du weißt nicht, was ist da eigentlich los? Kennst du das auch? Und traust du dich nicht aufzusteigen? Du bleibst in deinem Bett liegen und willst eigentlich raus und gucken, aber du merkst, da sind Leute und du weißt, irgendwas ist nicht in Ordnung und irgendwas stimmt gerade nicht und irgendwas verändert sich. Deine ganze Welt verschiebt sich, deine Ansicht in deinem Kopf.
Die Straßenlaterne draußen mit der Zimmerpflanze, die auf deiner Fensterbank steht, merkwürdige Schatten an deiner Wand wirft. Wenn du denkst, ist das ein Gesicht oder ist es eine Pflanze? Ist es ein Gesicht oder ist es eine Pflanze? Und du feststellst, es ist eine Pflanze mit Gesicht.
Es ist eine Pflanze mit Gesicht. Und auf einmal fängt die Pflanze an zu sprechen und sagt, hallo Jan.
Dann kann es eventuell sein, dass du ein kleines bisschen zu viel von dem Zeug genommen hast, was man dir kürzlich am Görlitzer Park verkauft hat. Wo übrigens jetzt demnächst der Drogenhandel eingestellt wird komplett. Weil die Polizei hat jetzt nämlich rausgefunden, wo die Dealer sind. Im Görlitzer Park nämlich. Und die werden jetzt gnadenlos, werden die einfach festgenommen.
Das ist ja auch ein offenes Geheimnis gewesen, dass da mit Drogen gedealt wurden. Aber nach 8 Jahren ist die Polizei jetzt auch mal drauf gekommen. Da sieht man mal, wie gut die Informanten in Berlin arbeiten.
Ja, jetzt haben sie mich einen V-Mann eingeschleust in die Drogenszene am Girlie. Und bislang hat ja, ich glaube, wie heißt nochmal die Ortsvereinsvorsitzende da bei euch in Kreuzberg, die Grüne?
Ingrid Steger.
Die
hat immer
gesagt, nein, da muss keiner. Das ist, finde ich, schön, wenn das da ein bisschen, da muss keiner vorgehen. Das regelt sich alles von selber. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ab und zu wird mal einer abgestochen, aber das ist alles letztlich natürliche Auslese. Da muss keine Polizei kommen. Und jetzt ist auf den Trichter gekommen, dass man eventuell mal die Männer in Blau vorbeischickt. Und jetzt wird das alle, wird da radikal aufgeräumt am Girlie. Wird einfach alles, alle Leute, die ein bisschen dunkler aussehen als Sami Slimani, werden direkt in die Wanne gesteckt und dann geschrubbt. Und irgendwie in Potsdam wieder rausgelassen. Und dann müssen die zu Fuß wieder zurück zum Girl.
Oh Jan, ich habe gerade eine Mail bekommen. Ich habe ein Problem. Am 5.12. Jetzt muss ich noch, darf ich kurz was über mich noch erzählen?
Nein, aber trotzdem, mach doch.
Am 5.12. kommt die Single im Verkauf von Do They Know It's Christmas Time von Band 8, die deutsche Variante. Natürlich ein Aufruf an alle, das zu kaufen, weil damit den Ebola-Patienten geholfen wird, beziehungsweise diese Krankheit bekämpft wird. Deswegen ist es wichtig. Aber am 5.12. kommt auch meine erste Single raus zu meiner neuen Platte. Darf man dann überhaupt noch Werbung machen für seine eigene Single oder muss ich jetzt erstmal zurückstecken, weil Bob Geldof jetzt Platzhirsch ist in der Musik? Also ich glaube,
PR-mäßig wäre es eine gute Idee, wenn du dich mit Ebola infizieren würdest. Dann hättest du wieder den Mitleidsbonus auf deiner Seite.
Das war jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte, Jan. Also, was mache ich denn da jetzt? Darf ich denn überhaupt auf meiner darf ich überhaupt posten, dass die dann rauskommt, die Single? Darf ich überhaupt irgendwas machen? Oder muss man da jetzt eher so aus Respekt, sag ich mal, dieser Masse an Künstlern, die sich diesem Song jetzt gewidmet haben, da erstmal zurückstecken, so?
Ich kann nicht beantworten, weil ich dich ganz schlecht verstanden habe. Deine Leitung ist gerade sehr schlecht. Schön, dass ich das mal sage. Ich würde gerne die Sendung beenden jetzt und kann dir nur raten, aus PR-Gründen, erstmal mit deiner Marketing-Eule zu sprechen. Du musst dich mit Ebola infizieren, damit deine Platte sich gut verkauft. Anders geht's leider nicht.
Ja, und das war wieder eine sehr launische Sendung heute am Sonntag, ne?
Ja, fand ich auch. Fand ich gut. Du warst heute wirklich gut drauf. Ich war ein bisschen
verrotzt. Ach, ich bin überhaupt nicht irgendwie. Gut drauf. Ich bin total fertig noch gerade die ganze Zeit. Aber das darf man nicht immer sagen, weil es keine Ausrede ist. Andere Leute müssen auch jeden Tag zur Arbeit, ne? Und können auch nicht dauernd sagen, sie sind dauernd fertig, so, ne?
Also, das ist. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Nächste Woche sehen wir uns schon wieder. Liebe Grüße an alle da draußen.
Sehen wir uns nicht heute Abend erstmal, Jan?
Ach so, natürlich. Wir sehen uns ja gleich heute Abend
bei Morrissey. Wieso sind wir eigentlich beide im gleichen Studio, wenn wir uns heute Abend sehen bei Morrissey?
Das ist ein Geheimnis, das wir erst nächste Woche aufklären. Und nächste Woche dann eine Konzertbesprechung von Morrissey. Hoffentlich tritt er auf. Ich nehme heute Abend ein dickes, fettes T-Bone Steak mit und bewerfe ihn damit auf der Bühne.
Ja, ich zieh meinen Mantel aus Fleisch an. Also, genau,
aus einen Umhang aus Bacon.
Aus acht Sorten Döner. Irgendwie so.
Olli, das wird, glaube ich, heute Abend ein schönes Konzert. Ich kann alle Texte mitsingen und wenn ich nicht mitsingen kann, singe ich trotzdem mit. Das kann ich direkt vorher sagen. Wir waren noch nie auf einem Konzert zusammen, ne?
Nee, aber
doch, einmal auf deinem.
Ja, da habe ich aber gespielt und du standst unten, ne?
Ach so, stimmt.
Aber heute Abend nehme ich dich auf die Schultern.
Ja, oh cool.
Das wäre süß, wenn ich dich...
Dann zieh ich
das nicht schön?
Unterhosen an. Ja.
So, und vielleicht sehen wir uns heute noch, falls Sie auch aus Berlin sind oder heute Abend zum Morrissey-Konzert fahren. Ansonsten war es das wieder. Liebe Freunde von Enjoy, liebe Freunde vom Puls, liebe Freunde von Das Ding, liebe Freunde von Bremen 4,
UFM.
Radio 1.
UFM, Enjoy natürlich. Hat uns eine Menge Spaß gemacht. Schaut mal wieder rein nächste Woche, vielleicht wird's besser. Ich glaube aber nicht.
Vielleicht sollten wir aber auch mal wieder so einen Multiplikator einladen. Welcher Gast könnte unserer Sendung gut tun, damit wir hier vielleicht auch mal, also auch die Bevölkerungsrandgruppen kriegen, die unsere Sendung nicht verstehen oder uns nicht verstehen?
Guido Kanz oder Mario Barth. Oder wir laden mal Matze Knob ein, den finde ich ganz toll, der ist ein super Stimmimitator.
Der kann wirklich alle Stimmen.
Ich koche übrigens morgen Grünkohl, Olli, sag ich dir mal, weil jetzt war Mittwoch Buß- und Bettag. Die Grünkohlsaison ist in meinem Hause offiziell eröffnet.
Ich habe vorgestern also Grünkohl gegessen.
Durchgepupst bis April wird jetzt bei mir.
Wirklich, ach, das ist schön, da muss man nicht mehr die Heizung so hochdrehen, ne? Das ist super, das hilft.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.